Herzlich willkommen bei einer neuen Folge, endlich könnte man sagen, von Games & Mics.
Guten Tag. Stimmt's, schon wieder eine Weile her?
Es ist eine Weile her. Unser Turnus ist definitiv länger geworden, was nicht zuletzt auch ein bisschen an mir liegt.
Wieso?
Schlichtweg daran, dass es manchmal nicht so viele Themen gibt, weil ich mich nicht so vielen Dingen beschäftigen konnte.
Scheiß Sommer. Wobei, ich habe mehr gezockt als im Winter.
Ich habe seit einer Woche vielleicht mal wieder ein bisschen mehr gespielt. Davor war es wirklich relativ dünn. Und zwar aufgrund eines, ja, verschiedener Dinge, aber letztendlich auch aufgrund eines Ereignisses in unserer Branche, nämlich der Gamescom. Da war so im Vorfeld und natürlich während der Gamescom irgendwie ein bisschen weniger Zeit zum Zocken.
Gamescom war ich dieses Jahr nicht. Fand ich langweilig.
Ja, ich war dieses Jahr nicht auf der GDC. Dafür aber, also auf der GDC Europe. Dafür aber auf der Gamescom ein paar Tage. Und es war, ja, wie immer, so semi-interessant von Spielen her. Aber halt, naja gut, wenn du irgendwie in dem Job bist, ist es ganz sinnvoll, da mal hinzufahren. Und ja, ansonsten wieder mit den Leuten geplaudert, mit denen man immer so ein bisschen plaudert. Und auch den ein oder anderen Netten kennengelernt, was ja auch immer ganz gut ist.
Warst du auf der Messe wenigstens?
Nee, sag ich ja.
Naja, nee, ich bin wirklich rumgelaufen.
Das mache ich immer, ja. Ich war ja 3 Tage da, Mittwoch bis Freitag. Und ich
genieße die schlimmsten Tage.
Nee, ich finde Samstag, Sonntag
ist am schlimmsten. Ja. Hat die Sonntag offen?
Die hat auch Sonntag offen, ja. Gott. Ich war jedenfalls Mittwoch bis Freitag da und die war dann doch ab Mittwochnachmittag schon so ab 1 offen für den allgemeinen Pöbel. Also euch da draußen, unsere Hörer.
Ach, der Pöbel.
Nein, Spaß beiseite. Also auf jeden Fall war sie da schon offen und man hat es gemerkt, dass es da brutal voll war.
Was, Moment. Mittwoch ist ja eigentlich Fachbesuchertag.
Ja, das hat aber irgendwie keinen mehr interessiert dieses Jahr.
Ach so. Okay.
Also ich weiß nicht, ob es jetzt alles die Schülerzeitungen waren sozusagen, die da rein konnten so als Fachbesucher, aber es waren ganz, ganze Menge Kiddies da und das war so, naja, sagen wir mal, semi-gut für diesen Fachbesuchertag. Ich muss sagen, ich habe an allen 3 Tagen relativ viel Zeit in den öffentlichen Hallen verbracht auch. Zum einen, weil wir einen kleinen Stand hatten von der Firma aus, wo ich ab und zu vorbei bin und zum anderen, weil es schlichtweg... Ja, Freitag ich noch jemanden auf der Messe getroffen habe und rumgeführt habe, der noch nie auf der Gamescom war. Und ansonsten, ich es immer ganz gut finde, einfach mal so diesen Lärm auf sich wirken zu lassen.
Für 2 Minuten.
Naja, oder halt, solange man es irgendwie aushält. Es ist halt einfach ganz cool, du gehst da durch und wenn du so in der Spielebranche bist, fragst dich ja immer, für wen machst du das eigentlich? Und da weißt du, für wen du das machst.
Das stimmt.
Und wenn man anschließend noch sagt, ja genau, für die Leute will ich auch Sachen machen, dann ist man richtig in der Branche, ansonsten vielleicht eher nicht. Nee, es macht einfach Spaß, mir die ganzen Verrückten zu sehen. Meine, wir sind ja selber alle auch so ein bisschen Banane. Und du jetzt nicht Banane, du bist irgendwas anderes, aber such dir ein Obst aus.
Banane.
Aber jetzt so insgesamt ist das halt immer so der Moment, wo man merkt so, yo, das ist es.
Das stimmt. Das stimmt.
Deswegen,
wobei, ja. Mir sind trotzdem die Menschen zu viel. Also die reine Menge. Dann auf einem Haufen, das ist mir zu viel.
Ja, weil ich meine, wenn man nichts zu tun hat.
Und ich finde die Messe in Köln nicht schön.
Die finde ich auch nicht so schön. Wenn man nichts zu tun hat allerdings, ist das wiederum mit der Menge auch okay. Das ist so wie ein Weihnachtseinkauf in der Innenstadt, wenn du alle Geschenke schon hast und die Leute nur beobachten kannst. So gehe ich an die Gamescom ran.
Ja, aber dann brauche ich ja nicht da sein.
Ja und nein.
Wenn ich nichts auf der Gamescom zu tun habe, also jetzt jobtechnisch, da wird mir so tötend langweilig, dass ich...
Ja, ich bin halt da wegen, also ich gehe ab und zu dann in den Businessbereich, wenn ich irgendwie die Termine habe und oder kann mir da auch mal das ein oder andere Spiel angucken, aber so zwischendrin ist halt in dem öffentlichen Bereich das mal ganz angenehm, einfach so diesen Strom zu sehen und das braucht man keine 3 Tage,
klar. Halbe Stunde für eine Wurst anstehen oder so.
Naja, das nee, ich verstehe ja schon. Nicht, weil das Essen kriegt man woanders auch, aber ja.
Stimmt, bei EA, ne? Kostenlos.
Ja, also, lecker Drinks. Tut mir immer ein bisschen leid natürlich, dann, wenn sie da draußen alle rumlaufen und für Getränke und Essen und sonst was und naja.
So ist es halt.
Das Schönste ist eigentlich morgens dieser Moment, wenn man mit einem Ausstellerausweis ab 8 Uhr in die Messe reinkommt und um 10 Uhr die Messe ja erst für Public aufmacht und idealerweise geht man so um 9:45 durch den Haupteingang rein. Das ist super. Da steht dann diese Masse an Menschen, an Nerds, an Spielern, steht dann da und man geht so vorbei mit seinem Ausweis ganz chillig durch den Sondereingang und die gucken einmal an, wie, weiß ich nicht, hochgelevelte Magier, die gerade Feuerbälle aus ihren Augen schießen.
Und du bist der Level 1-Typ, der einfach trotzdem so durchgeht.
Ja, ich bin Lord British, der nicht vergessen hat, seinen God-Mode anzuschalten. So oder so, auf jeden Fall ganz cool. Viel, muss ich allerdings sagen, kann ich so an Games-Eindruck diesmal nicht mitbringen. Es gibt im Prinzip so drei Sachen, drei Themen, glaube ich. Vielleicht fällt mir das eine oder andere zwischendrin ein, zu denen ich mal kurz was sagen will. Das erste ist Destiny. Ist großartig. Ja jetzt nur auch nichts Neues, glaube ich, für die meisten, die so unseren Podcast hören. Die neue IP von Bungie, wenn man so will. Und das Ding, ich habe es jetzt auf der Gamescom tatsächlich nicht spielen können, habe mir ein bisschen was angeguckt.
Konnte man Leuten geplaudert.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war nur ein Riesenstand. Ein paar Fotos gemacht mit so Figuren, die sie stehen hatten und ähnliches. Aber ich wollte es deswegen nur mal erwähnen, weil ich mich da ziemlich drauf freue. Ich habe damals als, ich weiß nicht mal, wann das war, irgendwie schon einige zig Jahre her, mal Tabula Rasa ausprobiert als ein großes MMO-FPS. Und das war damals eine ziemliche Katastrophe. Von der Idee her war es zwar ganz cool, dass man da halt in einem MMO-Setting da rumballern konnte. Nur war das damals technisch halt ein ziemlicher Krampf. Und ich hoffe, dass das bei Destiny ein bisschen anders wird. Destiny wird ein, kann man sagen, Singleplayer bis MMO-Spiel in einem coolen Universum, was hoffentlich so einiges an guten Ideen aus MMOs mit Shooter vereint.
Aber genau, also das ist, hat ja eine persistente Welt.
Genau.
Was ich mich da frage, also wir haben ja nur auch schon an so einem Multiplayer-Shooter rumgemacht, ja, anders kann man es nicht nennen. Wie kriegen die das leckfrei hin? Wie kriegen die das mit der Tickrate so hin, dass die Bullets nicht zu langsam fliegen?
Bullet travel time too high.
Ja, ja, genau. Nee, too slow. Ah nee, travel time too high. Ja. Stimmt, so war der Bug. Genau.
Ja.
Weißt du, ich meine? Also
ich weiß es nicht.
Die Server, also eigentlich der Traffic und die Server sind so scheiße teuer. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen.
Das hat sich heutzutage aber schon nochmal ein bisschen entwickelt von vor 3-4 Jahren bis jetzt oder vor 5 Jahren bis jetzt. Mittlerweile, ich habe gerade über das Thema mit ein paar Leuten auf der Messe gesprochen und die sagten, dass es technisch mittlerweile handelbarer wäre.
Ich ja, kenne mich da schon. Nur finanziell halt.
Ich kenne mich da kaum aus. Ich vermute mal, wenn sie da irgendwie so eine skalierbare Architektur verwenden hinten dran, dann funktioniert das. Ich meine, letztendlich klein sind sie nicht.
Ich meine, warum es bei WoW funktioniert ist, weil denen kann die Tickrate fast egal sein. Weil es ist halt so ein bisschen rumgeklicke und ansonsten macht dein Charakter was er, also würde auch ohne dich kämpfen. Deshalb, aber bei Shootern, bin ich mal gespannt, wie die das mit der persistenten Welt machen. Wenn dir diese, wie hieß das, Reaktor aus Hannover, die haben gemacht, wie hieß deren MMO? Auch schon 1000 Jahre alt. Neocron 1 und 2. Okay, ja. Da war, ich meine, da hat man sich auch damals gefragt, ja, wie soll das funktionieren mit Shootern dann als MMO? Ja, das war halt nicht wirklich cooles Echtzeit-Shooter-Ding.
Also mal angucken. Ich weiß es momentan nicht. Vielleicht haben sie das auch, haben so ein paar Tricks angewendet, die das Gameplay dann trotzdem noch fluffig halten, auch wenn es gerade nicht mehr so geil ist vom Ping. Werden wir mal schauen. Was ich halt nett finde, ist einfach, dass es auf der Konsole. Es ist kein so ein MMO, wo ich jetzt irgendwie stundenlang irgendwelche Texte schreibe oder so und mit anderen am Quatschen bin, sondern es ist schlichtweg, und das ist das, was mir gefällt, ein Spiel, was versucht, diese Lücke zu schließen zwischen einem sehr, sehr guten Singleplayer-Erlebnis als Spieleinstieg und dann einem MMO-Part, der dann so langsam sich entfaltet oder auch nicht. Das ist nämlich das Schöne, du kannst als Spieler eigentlich entscheiden, ob du das möchtest oder gar keinen Bock darauf hast, mit irgendwie allen möglichen anderen irgendwas zu machen. Klar, die tauchen in deiner Welt auf, aber bist jetzt nicht irgendwie dazu gezwungen, mit denen dazu zu interagieren. Wir haben so Public Quests à la Warhammer Online und so, habe ich gesehen, haben sie mit drin, wo du einfach in so ein Gebiet kommst und dann müssen da jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, genau, 30 Viecher umgehauen werden und dann kannst du da einfach mitmachen und schauen wir mal.
Gab's einen Trailer zu sehen, glaube ich, ja.
Bin mal gespannt,
also ich bin auch mal gespannt. Würde, also es klingt sehr, 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 sehr
nett. Nächstes Jahr oder so, glaube ich, soweit sein.
Keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Kommt das noch für die alten Konsolen?
Das kommt nicht für die alten Konsolen, so wie ich es verstanden habe. Wobei es kann sein, dass es für die alten Konsolen auch kommt, aber dann halt nicht so wirklich performant ist oder so. Ich weiß nicht genau.
Ich habe lediglich davon gelesen, dass Sony einige Exklusivdeals irgendwie mit Bungie abgeschlossen hat. Über DLC, der nicht nur nicht später für die Xbox rauskommt, sondern gar nicht. Und trotzdem meinen wohl beide, hey, ja, kauft's auch. Oder naja, beide nicht, aber Bungie sagt auch, ja, nee, ihr könnt's auch für andere Konsolen kaufen und Plattformen. Das wird auch so schön, aber keine Ahnung.
Schauen wir mal. Ein anderes Spiel, was ich tatsächlich ein bisschen gespielt habe, ist das neue von Crytek, Rise, Son of Rome.
Crytek,
sieht gut aus. Also ich habe es auf der Xbox One gespielt, halt am Microsoft-Stand. Sieht gut aus. Gameplay-technisch, naja, hat es mich jetzt nicht gerade so mega umgewuppt.
Ich weiß eigentlich gar nichts vom Spiel. Ist das eigentlich, das ist doch eigentlich mehr so ein God of War, bloß halt aus Third Person dann.
Ja, also sagen wir mal so, was ich gespielt habe dort, ich weiß nicht, welche Spielmodi es alles noch im Spiel gibt. Ich habe dort einen Gladiator gespielt, im Koop zusammen mit einem anderen Gladiator und das in der Arena. Und da musste man halt immer gegen verschiedene Wellen, die da so ankommen, vorgehen. Man spielt Third Person, hat Schwert und Schild in der Hand, ist ein Action-Game sozusagen, also Hack and Slay, wenn man so will, mit Kombos und ja, von der Mechanik her, vielleicht soll es dann in so eine Richtung wie Darksiders oder sowas gehen, würde ich jetzt fast mal sagen, so von der Art und Weise, wie sie steuert, das ist so der erste Vergleich noch. Aber nicht so wendig gefühlt, was aber man
ich
tut.
Könnte mir vorstellen, dass die das richtig cool hinbekommen mit Story und Singleplayer. Also stell dir vor, was du da optisch alles machen kannst, wenn die irgendwie Rom oder irgendwelche Wüstenbereiche in den äußeren Gebieten des Imperiums von Rom nachbauen und da die Story vielleicht rumspielen, ich weiß es nicht, wie die Story genau ist. Das kann ich mir schon sehr, sehr cool vorstellen. Also jetzt als Singleplayer-Story-getriebenes Spiel. Das würde mich freuen. Da würde selbst, wenn es jetzt gameplay-technisch nichts Neues bringt und nicht langweilig würde, dann würde ich das schon sehr gut heißen. Weil es ein schönes Setting, finde ich. Was bisher eigentlich nur von Total War mal aufgegriffen wurde. Also als Strategiespiel, aber jetzt wirklich so als Rollenspiel beziehungsweise näher dran seiendes Actionspiel. Also ich meine jetzt weit ab wie Total War, also deine typische Echtzeitstrategie-Kamera. Finde ich das eigentlich ganz cool. Oder vergesse ich gerade ein ganz wichtiges römisches Imperium-Spiel? Nee, eigentlich nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht, dass du eins vergisst. Ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wie es dann aussehen wird. Ich weiß auch gar nicht, dass so viele über Singleplayer, was da auf der Messe gezeigt worden ist, war fast alles nur irgendwie so.
Das war diese Arena,
Multiplayer, ja. Diese Arena. Und
aber die sieht cool aus, oder? Wie die neuen Settings reinfahren, hast du es mitbekommen?
Ja, sieht alles cool aus. Sorry, Crytek-Problem. Es ist wieder, es sieht hübsch aus, alles doll, aber das Gameplay ist einfach nix. Also ich fand bei Final Crisis schon langweilig. Und also alle irgendwie und finde auch das jetzt hier, ich will es jetzt nicht vorverurteilen, wie gesagt, es sieht alles super aus, ja, schön, aber so vom daran spielen, ja, war irgendwie, also mich hat es jetzt nicht so gekickt. Und das, obwohl ich es halt da trotzdem im Koop gespielt habe, Koop mag ich ganz gerne, man sollte da irgendwie auch so gemeinsame Exekutionen machen können, also wenn man irgendwie quasi diese Gegner, die kriegen, wenn man auf die drauf kloppt, da kriegen die ab und zu so einen Totenkopf überm Kopf, dann kann man irgendwie so einen speziellen Finisher machen, wenn zwei in der Nähe sind, also wenn man Koop spielt und beide hauen auf den drauf und beide haben diesen Totenkopf und üben diesen Finisher, dann kreuzen sie noch irgendwie so Klingen und dann kannst du so einen gemeinsamen Finisher oder sowas machen, hat bei mir auch nie funktioniert. Ja.
Ich bin mal auf die Singleplayer-Kampagne gespannt. Das würde mich am meisten interessieren.
Mal abwarten. Mal ganz blöde gefragt, das Ding hat eine Singleplayer-Kampagne, weil ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Keine Ahnung, so ging es in den Developer-Videos, schien es mir so. Da hast du ab und zu so Dialoge gehabt zwischen Charakteren.
Okay.
Nee, schien mir so.
Also das könnte es ganz cool machen. Das, was ich da jetzt auf der Messe gesehen habe, war so ein bisschen leblos. Also das, ja, das ja, war gut, alles, das ist alles schon auf episch gemacht und irgendwie kommst du in die Arena und toller Sound und, ne, und alles so huhu und so.
Ja, so diese Horden-Modus halt, schätze ich, von Gears of War oder irgend sowas.
So ein bisschen spielte sich das, aber da fand ich den in Gears of War wieder ein bisschen cooler noch, aber ja.
Ja, also ich muss halt sagen, ich hätte es wahrscheinlich in dem Fall auch langweilig gefunden, aber ich fand halt auch schon den Horden-Modus fand ich halt schon tötend langweilig. Also es gibt mir also nichts. So nach drei Wellen denke ich mir, ja, okay, ich habe das Prinzip jetzt verstanden. Es wird langweilig.
Genau.
Von daher, wie immer, hoffe ich, dass die Singleplayer-Kampagne, wenn es denn eine gibt, aber ich glaube schon, also ich gehe jetzt schwer davon aus, das fühlte sich alles danach an, dass die halt sehr episch wird und eine einigermaßen interessante Geschichte erzählt, aber eben schöne Ortschaften irgendwie darstellt. Weiß ich nicht, dass du in Rom rumrennst oder vielleicht irgendwo in Germanien oder in Persien oder irgendwo in Nordafrika oder irgend so einen Scheiß oder weiß ich nicht, vielleicht auch so eine, ich glaube Open World werden sie nicht hinkriegen, aber ja, irgend sowas. Das finde ich sehr interessant.
Schauen wir mal.
Ja.
Spannend fand ich tatsächlich ein Ding, was so ein bisschen wenig beachtet wurde am Xbox One Stand, und zwar Project Spark. Ich weiß nicht, ob du das kennst überhaupt.
Ist es dieses, ich bastel mir ein Spielchen zusammen?
Genau. Und ich habe viel gesehen ja von solchen Sachen in der Vergangenheit, immer so dein Game Builder irgendwie.
Ja, gab es das schon mal für Xbox?
Was gab's denn so?
Na, wie hieß denn das? Das habe ich mir sogar gekauft. Irgendwie, das konntest du irgendwie auf diesen Indie-Marketplace kaufen, auf der Xbox 360. Wenige Buchstaben lang war der Name. Da konntest du auch schon so mit diesen Logiken Dinge zusammenbasteln. Das ist ihr nächster Versuch jetzt. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen.
Okay, das habe ich da jedenfalls nicht gesehen gehabt. Ich war mit Steve da am Stand von denen, und Steve hatte mal irgendwie an Project Spark mitgearbeitet, als er noch bei Microsoft war. Und wir haben uns das mal zeigen lassen von so einem Typ dort. Ich muss ganz ehrlich sagen, zumindest so von dem, was ich bisher insgesamt auf verschiedenen Plattformen gesehen hatte, wie man Spiele bauen kann, finde ich das am vielversprechendsten. Also es war nett gemacht, so dass man Spaß haben konnte, das zu bedienen. Die ganze Logik basiert im Prinzip darauf, dass man da sein Terrain irgendwie hinmalt, alle möglichen Vegetationszonen und was weiß ich was alles verwenden kann, kann auch weitere Sachen sich dann da wohl irgendwie dazu kaufen oder holen, was weiß ich. Interessant fand ich halt die Spiellogik, dass man die NPCs sowie den Helden und alles, was so in der Welt ist, dann auch mit einem Gehirn halt eben versehen kann und dieses Gehirn editiert, und das aber auf eine sehr, sehr coole Art und Weise, die jetzt nicht irgendwie so mega kompliziert ist, sondern eigentlich recht intuitiv, und das fand ich ganz nett. Aber ich habe es gesehen, vielleicht eine Viertelstunde, da kann ich jetzt noch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ich versuche mal, dass ich da irgendwie einen Beta-Zugang kriege, das wird so Oktober, November in die Beta gehen, und dann gucke ich mir das vielleicht mal ein bisschen näher an.
Aber auch das kommt nur für die neue Xbox? Das, weil das würde ja bedeuten, dass die neue Xbox, hat die schon ein Release-Datum? Weil die PS4 hat ja jetzt eins.
Das Ding kommt wohl nicht nur für die neue Xbox, das soll auch für die
360. Und kann man dann auch seine eigenen Kreationen da irgendwie auf einem Marktplatz anbieten?
Das ist ja wohl die Idee. Also wie genau
es dann funktioniert. Das ist halt immer das Problem an diesen Spielchen, die zusammenbastelt. Irgendwie der Spaß ist das Zusammenbasteln, aber dann die Spiele sind eigentlich scheiße. Weil entweder sind sie viel zu kurz oder sie sind irgendwie so simpel, wo du sagst, ja okay, ja, kann ich auch gleich Super Mario oder irgendwas spielen, weißt du? Also, und ansonsten wären die Spiele viel zu lang. Also, wenn du so ein ordentliches Spiel machen möchtest, brauchst du auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, je nachdem natürlich, was es ist, aber du brauchst halt schon eine gewisse Anzahl von Leveln, oder wenn du irgendwie eine Geschichte erzählen willst, brauchst du halt schon irgendwie eine clevere Geschichte, dann ist das Zusammenklöppeln des Spiels eigentlich das Trivialste. Weiß nicht, ob sich das irgendwann mal.
Schauen wir mal. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Leute sich für Minecraft interessieren. Offensichtlich gibt es eine ganze Menge, die das tun. Und ich bin jetzt nicht die Zielgruppe dafür. Das weiß ich auch jetzt schon. Ich werde nicht der sein, der da irgendwelche Spiele drin baut, aber ich möchte mir das einfach mal angucken, weil es für mich interessant scheint.
Technisch ist es auf jeden Fall interessant. Ich habe ein bisschen das Terraforming und sowas gesehen, kannst anzeichnen und ziemlich vieles, was aus Unreal Engine und CryEngine und sonst was für Engines mittlerweile bekannt ist, die da so viel gerade bei Terraforming und Anzeichnen mit Texturen und sowas sehr viel automatisieren. Das heißt, wenn du irgendwie grün oder Gras zeichnest, dann wird nicht nur die Bodentextur grün, sondern es kommt auch dreidimensionales Gras raus oder vielleicht noch drei Bäume, die auf grün stehen oder so. Da, glaube ich, meine ich, einiges gesehen zu haben da von diesem Ding.
Das war relativ cool, das habe ich da sogar vor Ort gesehen. Das hat uns live recht ausführlich demonstriert. Ja, du hast so eine Sphäre, mit der du letztendlich das ganze Terrain erzeugen kannst, und je nachdem, wie groß du dir einstellst, den Durchmesser dieser Kugel, mit der du dich bewegst, desto größer oder kleiner wird auch die Vegetation selbst. Das heißt, wenn du einen sehr, sehr großen Radius hast, dann entstehen Bäume, machst du das Ganze ein bisschen kleiner, kommst du irgendwie zu Büschen und machst es noch kleiner, sind es dann Gräser und Blumen und sowas. Das ist natürlich in dem Großen auch immer mit dabei, aber wenn es halt auf ganz klein gestellt ist und so fein ein bisschen einen freieren Bereich machen willst, entstehen halt keine Bäume. Ja, das ist halt, das heißt, man kann so ein bisschen Freiflächen und so damit eigentlich super cool designen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Sachen wie Wüste, wo du Dünen hast und irgendwie kleinere Sandfelder und ähnliches.
Naja.
Also das hat mir echt ganz gut gefallen. Mal gucken, was damit passiert. Ja, so das letzte Ding, was ich von der Gamescom jetzt, wie ich nicht sagen, da erst gehört habe, nee, das ist Quatsch, das kann ich vorher schon, aber da nochmal kurz angeguckt habe, ist Diablo 3. Das kommt jetzt raus am Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es noch vorbestellt bei Amazon für die 360. Und zwar habe ich das ja noch nie gespielt gehabt auf dem PC. Bewusst nicht, weil ich auch nicht hatte.
Na, wir haben ja damals PC gesagt, dass
nicht, genau, PC war nicht mein Ding. Jetzt ist die Konsolenvariante auf dem Weg.
Wusste ich gleich. Du hast mir gestern ja davon erzählt.
Ja, so. Gesagt, okay, ich schon, wusste selber, obwohl ich es auf der Gamescom gesehen habe, gar nicht den Veröffentlichungstermin, aber bei Amazon habe ich gesehen, 3. September für die 360 und PS4-Variante.
Und da hab ich gedacht, was, naja, PS3?
PS3 meine ich, ja. Und ich wollte jetzt nicht warten, bis die Next-Gen-Konsolen dann kommen, weil das ist ja auch noch ein bisschen hin und das wird jetzt auf denen dann auch nicht so viel krasser aussehen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, hole ich mir das mal für die 360. Und das Coole daran ist eigentlich eins, dass du auf deinem Screen zu Hause eben Multiplayer spielen kannst.
Bis zu 4, hast du gesagt.
Bis zu 4, glaube ich, ja. 2 würden mir jetzt in dem Fall aber schon reichen, weil ich mit meiner Freundin zusammen dann zocken kann. Und das finde ich halt ganz geil, dass es kein Splitscreen ist, weil das doch immer so ein bisschen dann ist, wenn jeder sein ganzes UI, was er da hat, noch extra drauf hat.
Wobei, wart's ab.
Ja, schauen wir mal.
Weil, je nachdem, wie sie das Kameramanagement ist oder gemacht haben, ja, und dann bin ich schon mal gespannt, wie sie die ganzen dein Life und Mana für den zweiten Spieler anzeigen, weil es wird ja wohl nicht beides in der Mitte sein, übereinander liegen. Vielleicht links und rechts, vertikal, angeleitet, mal gucken. Also ich weiß gar nichts über das Spiel. Also schon, was man so über Diablo weiß. Aber ich habe es auch nicht gespielt. Aber was, wo jetzt besonders auf der Konsole sein wird?
Also ich weiß grob, wie dieses Video aussieht.
Ich glaube, hättest du es nicht erwähnt, würde das mir am 3. September komplett an mir vorbeigehen.
Du kannst ja dann hier mitzocken.
Da dem werde ich tun.
Mal ausprobieren. Also freue ich mich jetzt ein bisschen drauf, weil damals habe ich es am PC ja gar nicht gespielt und jetzt mal schauen, wie es da so wird. Das war es eigentlich von der Gamescom soweit. Es gab eine Menge anderes Zeug, die Spiele können. Also die Leute waren wie bekloppt auf Battlefield, für Battlefield 4, waren bei Call of Duty Ghosts, war da viel los. Titanfall war das so ein großes Ding, EA-Stand. Ja, alles ganz spannend, aber hat mich jetzt auch alles nicht so wahnsinnig umgehauen, dass ich das jetzt sehr viel drüber reden müsste. Natürlich ist auch Watch Dogs noch präsentiert worden bei Ubi ein bisschen mehr.
Ich gucke mir das alles schon nicht mehr an. Ich will das jetzt bloß noch Release sehen. Ansonsten, das 33. Video angucken, ja, toll. Genau. Ich will jetzt einfach nur Release sehen.
Ja. Ja, deswegen, also so viel soweit. Als Kurzrückblick zur Gamescom. Wer mehr wissen möchte, nächstes Jahr selbst hinfahren. Klingt zwar ein bisschen fies, ist aber so.
Ja, komm, was kostet eigentlich Eintritt?
Irgendwie 8 € oder so. Ja. Weiß nicht, also unter 10, glaube ich, für einen Erwachsenen.
Bist ja flott hingefahren eigentlich.
Jo. 350.000 Zuschauer knapp oder sowas dieses Jahr, 23% mehr als letztes Jahr, also schon recht ordentlich.
Hatten die mehr Hallen offen?
Ja,
haben die überhaupt noch?
Die Halle 10 war letztes Jahr, glaube ich, nicht. Also es waren immer 4, jetzt sind diese 5 Hallen.
Haben die noch Kapazität?
Die hätten auch noch 2 Hallen, ja. Also die Messe könnte schon noch größer werden, das wäre nicht so das Problem.
Naja, meistens machen sie ja nicht auf, weil mehr Leute kommen, sondern weil mehr Aussteller kommen sollen.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, wenn nächstes Jahr nochmal 20% mehr Touristen kommen, Zuschauer kommen, dann wird es halt einfach nur enger.
Was dieses Jahr neu war, war so ein Merchandising-Bereich, der relativ groß war. Also man konnte relativ viel so Zeug kaufen, halt so Nerd-Stuff.
Ach so.
Gut, so viel zur Gamescom. Dann fange ich mal an mit einem Spiel, was ich tatsächlich gespielt habe. Ein bisschen länger.
Das eine,
ja. Es sind schon ein paar mehr, aber auf der Konsole habe ich tatsächlich nur eins gespielt in letzter Zeit. Und zwar das neue Splinter Cell, Blacklist.
Mhm.
Das kam ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit raus. Genau genommen vor ungefähr einer Woche, würde ich sagen. Vielleicht ein klein bisschen mehr. Ja, doch, so in etwa. Das ist schon wieder mein Ding, muss ich sagen.
Ist es im Vergleich zu Conviction? Weil davon habe ich nur die Demo gespielt, also von Conviction. Damit könnte ich es quasi noch vergleichen. Es ist ja immer noch dieses, was ich ganz nett finde, dieses von Cover zu Cover gejumpe per Knopfdruck ist ja drin, ne?
Ja.
Das haben sie nicht verändert.
Nee, das haben sie nicht verändert.
Das fand ich nämlich ganz cool eigentlich in Conviction.
Das gefällt mir auch sehr gut. Das haben sie in Conviction wirklich sehr schön gemacht. Ich finde, sie sind wieder ein bisschen weggekommen von einem allzu actionlastigen Gameplay. In Conviction gab es schon die ein oder andere Mission, wo es wirklich sehr, sehr stark auf Action ausgelegt war. Wo du nicht so den klassischen Sam Fisher gespielt hast. Aber es ist immer noch eine ganz gute Mischung. Für viele neu war ja diese Mark-and-Execute-Funktion, wo du quasi, wenn du Gegner siehst, die markieren kannst oder auch wenn du mit einer Kamera in andere Räume reinguckst, die schon vorher markieren kannst.
Mhm.
Und wenn du vorher jemanden per Silent Kill oder Silent Knockout beseitigt hattest, dann schaltest du damit Execute frei. Und wenn du so ein Execute aktiv hast oder machen kannst, dann kannst du auf Knopfdruck bis zu 3 vorher markierte Gegner direkt ausschalten. Und das ist A, sehr cool, Also es sieht wirklich cool aus. Und zum anderen hilft es natürlich in der einen oder anderen Situation schon mal ganz deutlich. Wenn du jetzt möchtest. Und
das ist auch wieder dabei.
Das ist auch wieder dabei. Wenn du jetzt natürlich möchtest, dass du um die Gegner immer nur rumschleichst und die am besten gar nicht bemerken, dann ist es natürlich nichts für dich als Spielstil. Aber für mich passt das ziemlich gut. Da kommt vielleicht ein Punkt rein, der bei Splinter Cell Blacklist jetzt neu ist oder interessant ist. Es gibt drei Spielstile, nämlich Ghost, Panther und Assault. Mhm. Und die drei, die kannst du halt, ja, es gibt bestimmte Aktionen, die dir für diese drei Stile Punkte kriegen und am Ende der Mission kriegst du eine Zusammenfassung, welchen Stil du am meisten verwendet hast. Und
das heißt, du musst dich nicht auf einen...
Nee, du musst dich nicht auf einen festlegen. Tendenziell ist es so, dass Ghost, das ist der Stil, bei dem du unentdeckt bleibst, bei dem du keine tödlichen Waffen anwendest, im Idealfall Wachen komplett umgehst, der gibt am meisten Punkte. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber schon ordentlich. Also generell mal als Beispiel ist es so, wenn du eine Wache völlig unbehelligt lässt und sie dich gar nicht mal bemerkt, kriegst du am Ende der Mission, wenn du es um sie rumgeschafft hast, kriegst du 150 Punkte nachträglich, weil das weiß man ja vorher noch nicht, ob du sie auf dem Weg umgangen bist. Wenn du sie per Silent Knockout ausschaltest, also nicht tötest, sondern einfach nur von hinten wirkst oder sonst irgendwas, kriegst du 125 Punkte. Wenn du sie per Silent Kill ausschaltest, das ist dann diese Panther-Art, kriegst du 100 Punkte. Und wenn du im Frontalkampf face-to-face sie ausschaltest, dann kriegst du 75 Punkte. Also du kannst im Prinzip, wenn du den Idealweg, also sprich sie überhaupt nicht behelligst in irgendeiner Form, gehst, kannst du doppelt so viele Punkte kriegen, wie wenn du komplett offensiv vorgehst.
Und wofür spendierst du dann die Punkte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Die Punkte sind momentan, fließen die halt in Highscore ein. Naja, doch, ich weiß es schon, das habe ich Blödsinn erzählt. Sie fließen in Highscore ein, aber entscheidender ist es, du kriegst einen Multiplikator für eine Mission und der Multiplikator multipliziert mit den Punkten, gibt Geld, was du am Ende der Mission bekommst, um Upgrades für Waffen und Ähnliches zu verwenden.
Das heißt, sich durchs Spiel durchzuballern, hast du weniger Geld?
Ja. Aber...
Was ja schon irgendwie ein bisschen albern
ist. Ganz ehrlich, das macht auch keinen Spaß. Also das Spiel macht einen guten Job. Also brauchst du gar nicht in die Richtung aufzuregen, wenn du das Spiel spielst, das ist nicht so.
Und was kaufst du von dem Geld?
Alles Mögliche. Also du kaufst dir neue Gadgets, du kannst bestimmte Upgrades für Gadgets freischalten, du kannst deine Missionsbasis, das ist dieses Mal ein Flugzeug, also du spielst quasi, dein Hauptquartier ist ständig in der Luft sozusagen, das kannst du upgraden, was dir dann wieder was bringt für beispielsweise bessere Scans am Boden und ähnliche Geschichten. Das ist recht cool. Ja, das ist es im Prinzip. Also hauptsächlich Waffen-Gadgets und
aber der ist doch jetzt wieder im Auftrag der Regierung unterwegs. Genau.
Also es ist wieder...
Das finde ich mal albern.
Was?
Er muss Geld ausgeben, obwohl er für die Regierung arbeitet.
Ja, das ist halt... sie haben es ganz clever eigentlich gemacht.
Du könntest eigentlich ein bisschen so erklären wie XCOM, ne? Wenn man erfolgreich ist, dann kriegt man wieder neues Geld gewilligt.
Kriegt aber man mehr
eigentlich
Funding.
Ist es schon dämlich.
So ist es aber. Also man kriegt, je nachdem, was man sucht, kriegt man halt mehr Funding dafür. Du kriegst ja so oder so immer ein bisschen was, aber wenn du besser spielst, kriegst du ein bisschen mehr.
Okay.
Und du kannst auch noch so Zusatzdinge machen. Da stehen in Missionen, stehen manchmal Laptops rum, die du hacken kannst. Dann kriegst du noch Zusatzdaten einfach, die dir wiederum dann auch im Endeffekt ein besseres Rating und damit ein bisschen mehr Geld bringen. Du kannst bestimmte Terroristen gefangen nehmen und die bringen dann auch wieder ein bisschen was. Wenn du die halt nicht umgebracht hast, siehst du auch dann, wer das ist, den du da bekommen kannst. Also insgesamt muss man sagen, haben sie das schon ganz clever gemacht, finde ich persönlich. Das ist, ja, es ist nett. Ich muss sagen, jetzt, nachdem ich eine Weile gespielt habe, ich mag eigentlich diesen Stil, wo ich so komplett an allem vorbeigehe. Das mag ich gar nicht so gerne. Für mich ist dieser Panther-Stil so der beste.
Das war welcher nochmal genau?
Das ist so der mittlere, der
leiser,
ist so ein Zwischending. Du,
wenn du sie nicht umbringst, aber trotzdem.
Nee, du killst sie schon in dem Fall, aber halt leise.
Okay.
Also das ist irgendwie am coolsten. Also das so typisches Ding sind halt irgendwie da Kopfschüsse oder ja, irgendwie diese Execute-Funktion, wenn du vorher mal einen von hinten einfach nur erwürgt hattest. Das finde ich halt ganz, ganz cool. Aber an sich, ja, ich sehe das auch immer, wenn ich mir meine Punkte hinterher angucke, die meisten kriege ich eben im Ghost oder im Panther-Bereich und nur ganz wenige ist Assault. Manchmal kommst du nicht drum rum, da hast du halt, ist auch das Missionsdesign dann so, dass du an ein paar Stellen halt wirklich aggressive Gegnertypen hast, die auf dich losballern, da kannst du nichts anderes machen, außer die, naja, also fast nichts anderes machen, außer die irgendwie so zu beseitigen oder hast dann keinen Bock, irgendwie ewig rumzuhampeln und die dann irgendwie zu entsorgen, sondern machst du irgendwie ganz offensiv.
Ja, wobei, das ist ja dann dein Spielstil.
Ja, das
gibt... Ich würde so oft laden, bis ich an diesen verdammten Gegner...
Nee, das machst du irgendwann, glaube ich, nicht mehr.
Ich mache es immer. Nee, obwohl, nee. Nee, ich kann nachher noch eine Geschichte von Last of Us erzählen. Dann
mach ich das kannst du dir mal angucken, aber es gibt so Momente, da sagt man sich, okay, ja, ist wurscht. Ich bin das Spiel aber von Anfang an, muss ich sagen, auch nicht rangegangen, dass ich jetzt so spielen möchte, dass ich nie einer einzigen Wache oder sowas was zu Leide tue. Das war jetzt nicht mein Ziel.
Kann man aber durchaus machen. Was werden sie wachen? Ne? Also,
ja.
Hallo.
Für eine Terrororganisation.
Ich wollte sagen, also, ich meine, sie wissen es selber.
Ja. Insgesamt muss ich sagen, im Vergleich zu Conviction würde ich sagen, momentan relativ eins auf. Mir gefällt Blacklist vielleicht so einen kleinen Tick besser sogar noch.
Wirklich?
Ja, scheint momentan zumindest so. Du hast auch noch diese ganzen Nebenmissionen. Du kannst für die so ein Team halt eben und für die Teammitglieder kannst du auch noch spezielle Missionen machen, dann entweder alleine oder Koop. Das machen sie generell so, dass man halt bei diesen Nebenmissionen kann man auch sagen, also will ich jetzt mit einem Kumpel zusammen über Xbox Live spielen oder willst irgendwie lokal über Splitscreen oder irgendwas machen. Das ginge, habe ich jetzt natürlich noch nicht ausprobiert, aber ja, kann man tun. Ich würde momentan sagen, solides Spiel. Die Ratings, die es überall kriegt, so um die 85 rum oder sowas, die sehe ich als gerechtfertigt an. Das Ding ist gut. Es ist jetzt nicht der Knaller des Jahrtausends. Aber wer die Serie schon immer mochte, der kann auch beim neuesten Splinter Cell wieder zugreifen.
Aber Ende des Tages ist es eigentlich so eine Art 24 als Spiel, oder?
Ja, das ist ja Splinter Cell schon immer.
Naja, nee, aber es ist halt, also auch wie die Serie an sich, meine ich. Es wird irgendwie, weiß nicht, der nächste Splinter Cell wird er wahrscheinlich mit dem Flugzeug, das er jetzt in dem Teil hat, irgendwie abstürzen und dann muss er sich nach Hause durchkämpfen. Also irgendwie stürzt er, stolpert und ist in dem nächsten kuriosen staatsfeindlichen, wie sagt man, Dings da drin.
Solange es Spaß macht, ist mir das relativ egal.
Ja, ich bin zu negativ drauf heute, ich weiß.
Ja, ich mag das schon. Ich werde jetzt jedes weitere Spiel von dir auch auseinandernehmen.
Ja, pff, als wäre das nicht immer so.
Ja, es ist nicht immer so.
Ja, aber meistens.
Das nächste nimmst du, glaube ich, selber auseinander, ne?
Nämlich?
Tomb Raider.
Nö, das nehme ich nicht auseinander, das finde ich geil.
No. Ich habe nur vorhin ein paar Notizen von dir gelesen, die fandst du komisch.
Das stimmt, ich habe mir wieder Notizen gemacht. Ich muss mal gucken, wie ich angefangen habe. Warte mal, ich muss zu Tomb Raider. Genau, die verdammten Quicktime-Events.
Ich
sterbe nicht. Jedes Mal. Und ich weiß, es gibt nur eine Taste, die ich drücken muss. Y. Und bis die Taste kommt, warte ich ab und dann kommt sie und ich weiß ich nicht, vermassel's. Und dann sterbe ich. Ja, aber man muss zugeben, das Spiel ist großartig. Und ich glaube, ich bin etwa bei der knapp über der Hälfte vom Spiel und ich glaube, es gab 4 Quicktime-Events oder so. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie viel noch kommen und ich weiß nicht, und deshalb weiß ich nicht, warum sie die 4 brauchten. Also ich fand die total doof. Und manche musste ich echt 2-3 Mal spielen.
Also es kommen schon noch einige. 2-3 Mal so ein Quicktime-Event zu spielen, ist nur jetzt echt nicht wirklich dramatisch.
Aber ich sterbe jedes Mal. Vor allem, weil es kommt immer, weil es halt so wenig kommt, bin ich darauf nicht gefasst. Und ja, da kommt dann die Zeit wird langsam und dann kommt so ein riesengroßer Kreis und der wird immer kleiner und irgendwann am Ende des Kreises, wenn er ganz klein ist, kommt ein Y und dann verpasse ich es und dann sterbe ich und dann muss ich das nochmal spielen.
Ich finde aber, ganz ehrlich, es ist kein Problem des Spiels.
Nein, es ist tatsächlich kein Problem. Es ist wirklich grandios. Es ist Sound und Atmosphäre sind, wie würde Yogi Löw sagen, überragend. Es ist unfassbar. Es ist faszinierend.
Also wie ihr seht, Falk hat jetzt, nachdem ich vor, weiß ich nicht, wie vielen Folgen schon von Tomb Raider geschwärmt habe, ist dann auch
mal. Das stimmt, gespielt. Aber man kann es nicht erzählen, wie toll es ist. Man muss es wirklich spielen, weil es ist total intensiv. Es passiert irgendwas in der Zwischensequenz, irgendwer stirbt wieder, den du kennst, also Lara in dem Fall. Ja? Und dann willst du sofort losrennen. Und das mit dem Pseudo-Open World ist ja nicht wirklich, ist mehr so wie so ein Schlauch, der an manchen Stellen ein bisschen breiter wird, so ein Areal dann freischaltet und da kannst du dann so ein bisschen Open World mäßig rumlaufen. Ist super gemacht. Du kannst immer noch ein bisschen was einsammeln und so. Es ist echt schön. Und genau, diese, wenn sich der Schlauch breiter macht, siehst du manchmal schon, dass du an gewissen Stellen muss es weitergehen vom Level-Design, aber du kommst jetzt nicht weiter, weil du, was sich dann später rausstellt, vielleicht nicht die Waffe dafür hast oder irgendein anderes Equipment nicht dafür hast. Und wie sich das dann manchmal Stunden später, also je nachdem, wie lange man spielt, für mich waren es manchmal Wochen später, weil ich manchmal nicht zwischendurch gespielt habe, aber öffnet sich der Weg und du kommst in ein altes Gebiet rein in dem sich manchmal sogar noch Dinge geändert haben, seitdem du wieder gekommen bist. Das finde ich total super. Und dann hast du diese Jump-Punkte dazwischendurch, diese Camps. Das finde ich großartig. Ich bin jetzt bisher bei jedem Areal, das du so zu dem du kommst, bei jetzt 100%. Alles eingesammelt, alles gefunden. Das ist großartig.
Das ist schön. Könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, wie ich da war, aber du weißt ja, dass ich die Spiele nicht so spiele, dass ich da irgendwie alles einsammeln muss. So oder so kann ich auch nur sagen, super Spiel. Ein abschließender Satz noch zu dieser Quicktime-Geschichte. Ich verstehe aber generell die Diskussionen nicht, auch in allen anderen Spielen, die mit Quicktime-Events arbeiten, wenn Leute sich da immer so drüber aufregen. Ich weiß auch nicht, warum Quicktime-Events so einen schlechten Ruf bekommen haben irgendwie in den letzten Jahren.
Ja, weil es halt die Allzweckheilung für, hey, wir brauchen hier eine intensive Sache und machen Slow-Mo an. Ich habe ja auch generell nichts gegen Quicktime-Events. Ich finde nur Quicktime-Events dann doof, wenn sie tatsächlich wie bei Tomb Raider so benutzt werden. Also einerseits könnte man sagen, okay, sie benutzen wenig, das ist gut, aber tatsächlich bisher, die ich gesehen habe, da brauchte ich kein Quicktime-Event. Was ich meine? Also das hat, also Tomb Raider baut die Spannung und tatsächlich die Spannung so weit auf durchs Gameplay und Zwischensequenzen, dass du danach dann kommt diese Cutscene irgendwie mit diesem Quicktime-Event und wenn du sie nicht schaffst, ja, was ja logisch ist, ist ja so, ist das vorgesehen im Spiel, dass du es auch nicht schaffen kannst, ja, lädt tatsächlich direkt davor, musst nicht lange nochmal den Kram nachspielen. Das alles, was aufgebaut wurde, ist dann im Arsch. Du weißt genau, was kommt, die Spannung ist raus und du musst erst wieder, oh, okay, jetzt muss ich dann nochmal hier und so und dann wartest du, weil du ja eigentlich genau weißt, was passiert und das nimmt die ganze Spannung raus und das eigentlich nur für einen Knopfdruck und das finde ich ein bisschen doof. Also wenn du so Spiele spielst wie God of War oder eben auch hier dieses Rise, da hast du halt ständig Quicktime-Events, da werden sie wieder nervig, weil es zu viel sind, aber du weißt, wie sie funktionieren und sie sind flüssiger Teil des Kampfes, weißt du? Und bei Tomb Raider in dem Fall, wo sie sagen, unterbrechen sie das Spiel und das finde ich schade. Gerade weil sie so wenig haben und sie die auch hätten weglassen können. Aber ansonsten ist es tatsächlich super.
Ja, wenn du sie triffst, in dem Moment, wo sie drankommen, und ich hatte da echt nicht so die Probleme mit, dann fühlen sie sich sogar ziemlich gut an.
Ich weiß echt nicht, warum. Ich weiß, welche Taste kommt. Vielleicht ist es so intensiv, dass ich zittere und nur auf dem Bildschirm starre und vergesse, die Taste zu drücken. Ich weiß es nicht. Aber es ist super coole Tempel auch. Hast du alle Tempel gespielt? Ich weiß nicht, muss man das? Nee, ne? Muss man gar nicht.
Nee, musst du nicht. Aber ich glaube, ich habe alle Tombs
gespielt. Aber die sind super. Ja. Total schick. Und kannst du dich an so eine Szene erinnern? Obwohl, das war, glaube ich, gar kein Tempel, das war normale, wie sagt man, Singleplayer-Fortschritt. Da musst du bis in einem relativ hohen Gebäude und es scheint extrem windig draußen zu sein. Und das ganze Gebäude wackelt und irgendwelche Fensterläden wackeln auch.
Das ist ein Turm.
Und du hast zwei Seiten und
ja, da kannst du so ein Ding aufmachen.
Genau, und in der Mitte hängt so eine riesengroße Glocke und du kommst nicht raus und musst irgendwie mit der Glocke nach unten durchbrechen. Und du musst auf verschiedenen Leveln musst du erst das linke Fenster aufmachen und irgendwie was rumschwenken lassen und dann irgendwann bricht die halt nach unten durch die Glocke und eröffnet dir einen Weg. Und diese Szene, wenn man die ich weiß nicht, ob man die auf YouTube irgendwie anschauen kann, das ist unglaublich intensiv. Zwischendurch kommen immer noch ein paar andere Gegner reingerannt. Und es geht alles so flutschig von der Hand, das Spielen. Das ist super, die Steuerung. Und trotzdem, der Wind, alles bewegt sich, die Geräusche, es ist tierisch laut. Sie schreit immer noch ein bisschen rum. Irgendwelche Leute hörst du von Weitem, wie sie schreien, dass sie sie bekommen sollen und sowas und so weiter und so fort. Ist total intensiv, das Spiel, finde ich. Also ist großartig, kann ich nur jedem empfehlen.
Das, was du jetzt eben gerade meinst, war doch nicht die Szene, die ich das erste Mal meinte. Also das, was du beschreibst, ist, dass ich im Spiel, das ist kein Set Tombs, den du lösen kannst. Genau. Es gibt aber so ein ähnliches, wo Wind eine Rolle spielt am Anfang.
Ja, das mit so einem Lift, glaube ich, ne? Das war ein bisschen fummelig, das muss ich zugeben.
Ja.
Aber alle anderen Tombs sind einigermaßen kurz, ist schon okay, aber vielleicht hätte man DLC, weiß nicht, gibt's DLC? Da könnte man vielleicht so ein bisschen mehr, weniger kampflastige Sachen machen und so Tombs, weil die sind ganz cool mit diesen Rätseln lösen und so, aber sie sind sehr kurz, finde ich.
Das ist das Schöne halt in den Tombs, also wenn man so eine Entspannung ist zu dem normalen Gameplay, weil es halt nie Gegner gibt in den Tombs.
Das stimmt. Das Navigieren ist schnell und das Einsammeln von Schätzen finde ich unheimlich, wie sagt man, rewarding, also
belohnend.
Belohnend. Finde ich toll. Ich habe keine Ahnung, was du damals in der Folge gesagt hast, als wir über das Spiel gesprochen haben, aber jetzt kann ich es wahrscheinlich nachvollziehen.
Ähnliche Dinge, ich war jedenfalls sehr begeistert und es ist für mich auch immer noch so das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Last of Us.
Das geht ja gleich nacheinander. Das ist ja schon wieder ich. Mit dem Spiel, muss ich sagen, hatte ich anfangs Probleme. Wenn du das anfängst, kannst du, glaube ich, easy und normal wählen. Ich glaube, die anderen Schwierigkeitsgrade schaltest du erst frei nach dem ersten Durchspielen, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz durch. Genau wie mit Tomb Raider. Und also ich habe auf normal gespielt und das ist zu schwer, finde ich. Also es ist, ich bin so oft gestorben. Gerade von diesen komischen Viechern. Wie weit hast du es gespielt?
Naja, ich weiß nicht, ich habe in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass es so ein bisschen, dass man nicht so wusste, wie es ist mit dem Weiterspielen und so. Ich habe seitdem gar nicht mehr gespielt. Ich habe das Ding vielleicht 2 Stunden
insgesamt. Haben wir eigentlich schon letzte Folge davon geredet?
Ja, ja.
Echt?
Wir recyceln hier die ganze Zeit schon Themen.
Echt?
Nee, also Splinter Cell Blacklist war neu, aber Tomb Raider haben schon lange drüber gesprochen und Last of Us haben auch schon drüber gesprochen. Du hast aber jetzt halt gespielt, letztes Mal, weil ich es ja erst länger gespielt hatte.
Ah, okay.
Und ich bin bei Last of Us, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen raus. Ich fand's so großartig.
Ja, aber das Spiel ist weiter. Schalte auf easy. Du musst witzigerweise, ich hatte die Konsole aus. Es war spät abends, ich spiele und ich krieg den Hass auf das Spiel, weil ich ständig sterbe und das Spiel keinen Spaß gemacht hat. Trotz der tollen Atmosphäre, bla bla bla. Und ich hatte so einen Hass. Ich habe die Konsole ausgemacht und dann saß ich da. Und ich wollte aber eigentlich was zocken. Und dann saß ich irgendwie, keine Ahnung, um 11, um 12 oder so nachts. Und dachte ich mir, nee, so kann ich jetzt nicht ins Bett gehen. Weil das Blutdruck ist zu hoch, komme ich nicht zum Schlafen. Also habe ich die Konsole wieder angemacht und habe, witzigerweise kannst du den Schwierigkeitsgrad ändern, während du spielst. Also musst nicht neu anfangen. Habe den Schwierigkeitsgrad auf easy gemacht. Ich weiß nicht, was sich dadurch verändert, aber also was sich genau dadurch verändert. Und da bin ich immer noch ab und zu hier und da gestorben oder hingeblieben, aber es war irgendwie nicht mehr so nervig. Und das Spiel wird, atmosphärisch gesehen, wird das immer besser. Ich finde sogar jetzt rückblickend den Anfang ziemlich schlecht. Oder, naja, schlecht ist relativ, aber deutlich schlechter als jetzt so ab der Hälfte oder sowas. Du lernst neue Leute kennen, mit denen verschiedene Dinge passieren, das muss ich jetzt nicht spoilern, oder eben auch nicht passieren. Und es kommen so kleine, was das Spiel ganz toll macht, die Gespräche zwischen Ellie, also diesen kleinen Mädel, und dir, die sind total super. Also zum Beispiel zwischendrin fängt Ellie an, so amateurhaft zu pfeifen und sagt, und dann unterhalten sie sich halt so nebenbei, so, ja, nee, ich will nur pfeifen lernen. Und das Witzige ist, ein oder zwei Level später kriegt sie es hin. Vorher macht sie immer nur so und er lacht so halt, ja, ist irgendwie witzig, in so einer ruhigen Szene, wo du nur läufst. Und ein, zwei Level später kann sie pfeifen und schreit auf einmal, hey, I'm whistling. Und pfeift und freut sich total. Das ist super. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, Bulimie und Coffeeshop-Gespräch. Ich glaube, du rennst irgendwo an einem Werbeplakat vorbei und das ist ein total, also wie man es heute so kennt, auf irgendwelchen Werbezeitschriften oder Werbeplakaten, so ein dünnes Mädel und sagt so, hey, kauf, weiß ich nicht, dieses Kleid oder diesen Schuh. Und da stellt Ellie fest, dass sie total, total dünn aussieht. Ich weiß nicht mehr, wie das genaue Gespräch war, aber es ist total witzig. Reden wohl auch über Essen und so, haben die nicht genug zu essen gehabt damals oder so, keine Ahnung. Also so ein Eis, so einen kleinen Eiswagen, die so typisch sind für die amerikanischen kleinen Vororte, bei dem sich dann die Kinder immer sammeln, das gab es auch. Und sie glaubt das erst gar nicht, dass es sowas gab und meint so, ey, Joel, du hast in einer komischen Zeit gelebt. Das sind diese kleinen Szenen, die das Spiel wirklich toll machen. Und witzigerweise finde ich aber trotzdem immer noch, dass mir das Spiel am meisten Spaß macht, wenn ich keine Zombies töten muss. Also wenn ich einfach nur rumlaufe, finde ich das Spiel am coolsten.
Ja, ich habe das Problem auch, dass die Atmosphäre das ist, was mich eigentlich in das Spiel reingezogen hat. Das ist auch das, was am Anfang sehr gut funktioniert hat. Gerade so der wirkliche Start des Spiels, über den wir das letzte Mal schon ausführlich gesprochen haben, der ist der Hammer. Aber danach wurde es leider einfach nicht mehr so motivierend. Und wie ist es für mich bei dem Spiel ähnlich wie bei Büchern, wenn die es einfach nicht schaffen, mich auf den ersten 50 Seiten oder sowas zu begeistern, dann sorry, dann kriegt das Spiel halt von mir oder das Buch von mir keine Chance. Weil das muss es.
Aber ich muss tatsächlich zugeben, das Spiel, also ich war auch kurz davor, wie gesagt, aufzuhören, es wird richtig gut. Und ich weiß nicht, wie das Ende ist. Ich bin jetzt, ich glaube, so bei 80% des Spiels. Das ist wirklich gut. Also ich habe zum Beispiel, meine Eltern waren jetzt zu Besuch und ich habe das mit meinem Vater ein bisschen gespielt und mein Vater hat wirklich nichts mit Videospielen zu tun. der sagt immer, hier, geh mal da und dahin, und du sagst so als Spieler, nee, da ist nichts. Da ist kein Interaktions-Icon. Ja, aber man kann es ja mal trotzdem gucken. Nee, da ist nichts. Aber trotzdem, er fand die Charaktere cool und die Geschichte und wollte immer wissen, wie es weitergeht. Tatsächlich jetzt, als ich ihn angerufen habe, die sind jetzt wieder zu Hause, hat er auch gefragt, was jetzt mit den Zweien passiert ist, die wir da kennengelernt haben. Es ist sehr, sehr cool. Und er versteht kein Wort Englisch, also oder ziemlich wenig. Und trotzdem war schon sehr, sehr cool. Allerdings muss man sagen, ich schaffe es nicht oder kaum, nicht aufzufallen. Also was ich bei den ersten Previews des Spiels immer toll fand, wie die so rumrennen, und du musst eigentlich nicht wieder laden, außer du stirbst halt, aber selbst wenn mal irgendwas misslingt, naja, scheiß drauf, dann rennst du halt ein Stückchen weiter und versuchst es nochmal. Das geht zwar alles, aber ich mittlerweile muss ich sagen, jetzt auf easy geschalten, ich schieße auf alles, was sich bewegt. Das ist mir scheißegal. Meistens findest du sowieso irgendwelche Munition, wenn nicht, haust du einfach einen auf den Schädel. Da habe ich keinen Bock mehr. Das war eins der Momente, also eine dieser Dinge, die mich total gefrustet haben. Ich habe immer probiert, Munition zu sparen und irgendwie falle ich immer auf. Irgendwer sieht mich dann im Augenwinkel, obwohl es total unrealistisch ist, und dann habe ich gesagt, ja komm, scheiß drauf. Und dann gibt es noch zwei massive Fehler, finde ich, im Spiel. Manchmal weißt du nicht, wo es lang geht. Das ist total nervig, speziell wenn du Munition sparen möchtest. Ich bin zum Beispiel einmal in einem einigermaßen guten, schlaurigen Level, bin ich nach vorne gegangen und habe nicht gleich den Ausgang gesehen und dachte mir so, da vorne war noch ein Haus, da bin ich jetzt extra wegen den vielen Zombies vorbeigegangen. Gehst nochmal dahin, vielleicht geht es da irgendwie ins zweite Geschoss, wo es dann weitergeht. Er hat mich zurückgekämpft, unheimlich viel Munition verloren, und da war eine Viererpackung Munition drin in dem Haus. Es ist blöd.
Das Problem hatte ich aber auch, als ich gespielt habe, schon am Anfang fand ich an ein paar Stellen, war das Leveldesign mir ein bisschen unlogisch, und ich habe nicht so genau gesehen, wo soll das jetzt eigentlich da hinführen, ja, ja. Und was ist so der Hauptpfad. Das Spiel ist ja nur wirklich kein Open-World-Spiel, aber ja, es ist irgendwie komisch linear.
Das ist doof, weil es realistisch oder glaubwürdig sein soll, ja, das heißt, ja, aber irgendwie kommt dann doch der Gamer durch und sagt so, ja, ich weiß nicht, wo es lang geht. Und wenn es ein Explore-Spiel ist, also Exploration-Spiel, dann ist das toll. Aber das ist es nicht, weil du sollst ja eigentlich Munition sparen, und manchmal fand ich das dann doof, dass ich unheimlich viel verloren habe für einen Gedanken, da was auszuprobieren, und dann wurdest du halt nicht belohnt. Und was massiv echt scheiße ist, du siehst, du kommst manchmal an Stellen, da gehst du einen Schritt vor, Gegner spawnen, du gehst zurück, sterben. Oder sind weg. Oder werden nochmal gespawnt und ersetzen die eben gespawnten, und das ist voll krass. Es ist jetzt wirklich dreimal oder viermal passiert im Spiel. Und manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich über diese Grenze immer wieder drüber gehe, dann muss ich ständig neue Zombies töten, ohne dass es irgendwie ein Ende hat. Das im Speziellen hatte ich jetzt zweimal. Weiß nicht. Das fand ich extrem krass, weil es eben gerade diese, ähnlich wie auch bei Tomb Raider, diese Atmosphäre, die es super aufbaut vorher, total vernichtet. Naja, aber ansonsten ein grandioses Spiel.
Sehr gut. Nächstes Spiel. Trotzdem. Ich stelle fest, da kannst auch schon gleich wieder du drüber reden.
Was? Nein.
Ich bin so weit, schlafe ich gleich ein. Portal 2.
Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass ich es besitze. Ich habe festgestellt, dass ich es auf Steam gekauft habe mal.
Das ist auch wieder ein Uralt-Titel. Können wir eigentlich mal über ein Spiel reden, was vielleicht nicht schon...
Nee, das ist echt super. Okay. Ich erzähle nicht viel darüber.
Vor allen Dingen, wir haben über Portal 2 halt schon mal geredet. Das ist,
wirklich?
Ja, das ist auch schon wieder ewig her.
Weißt du
wahrscheinlich, unsere Hörer wahrscheinlich auch nicht mehr, aber wohl, wenn du die Spiele immer erst spielst, wenn ein halbes Jahr rum ist, ist das Zeug immer schon ein alter
Hut. Ja, vielleicht hört ja jemand zu, der so nicht gespielt hat.
Ja, Portal 2 ist großartig. Nächstes Thema.
Ja.
Nee, komm, jetzt erzähl.
Nee, ist wirklich toll. Es ist unglaublich witzig, und du hast nicht mal zu Ende gespielt.
Ich kann dir auch erklären, warum ich es nicht zu Ende gespielt habe, weil du meinen Spielstand kaputt gemacht hattest.
Was habe ich?
Ja.
Wieso?
Du hast doch gefragt, ob du es hier zocken kannst, andere ausprobieren kannst.
Ja?
Ja, und das ist dummerweise, das ist nicht dein Problem. Das Spiel macht einen schlechten Job darin, dir zu sagen, ja, wenn du halt auf neues Spiel gehst, es gibt halt nur einen Spielstand.
Ach so.
Und ich hatte das Spiel halt etwas mehr als Hälfte durch, und danach nicht mehr.
Ja,
dann habe ich es nochmal bis dahin gespielt, wo ich vorher war, einen kleinen Tick weiter, aber es hat mich irgendwie so gelangweilt, weil ich es alles schon mal gespielt hatte, und das war dann nur so, du kennst vielleicht, hast mal beim Spiel bist irgendwo hängen geblieben, hast so einen scheiß Savepoint, ja, musst ja, alles ja, nochmal spielen. Boah, und das machst du irgendwie vielleicht mal so ein bisschen, aber irgendwann nervt.
Ich glaube, ich habe für Baldur's Gate 1 und 2 Jahre gebraucht, mit halbjährlichen Pausen dazwischen. Aber egal. Nee, Portal 2 ist großartig. Es wird so Fallout-mäßig zwischendrin. Das ist der Hammer. Es ist witzig, es ist grandioses Puzzle-Design und es verbindet, ich habe noch nie einen so schönen Puzzler, also Puzzlespiel gespielt, mit einer Story. Fertig. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber es ist irrelevant.
Sag doch stattdessen vielleicht was über Brothers, A Tale of Two Sons auf XBLA.
Hast du davon gehört?
Nein.
Das ist ein Spiel.
Das ist schon mal gut. Deswegen passt bei uns in Games
Boys. Das müsste ich mir demnächst mal kaufen. Ich muss das zugeben. Ich habe mir nur die Demo angeschaut. Die hat mich gerührt. Du spielst die zwei Brüder gleichzeitig. Und zwar den großen Bruder. Das ist ein älterer und ein jüngerer. Also logisch, können ja schwer, obwohl doch, Zwillinge könnten gleichzeitig. Naja, egal. Auf jeden Fall ein deutlich größerer Bruder, den spielst du mit dem linken Stick am Controller und den kleinen Bruder spielst du mit dem rechten Stick.
Ach du Scheiße.
Und jeder kann eigentlich, genau, und du hast nur noch den Trigger dazu, den linken Trigger für den großen Bruder, den rechten Trigger für den kleinen Bruder. Mehr können die nicht machen, das ist großartig. Es ist total wie so eine...
Das klingt nach Knoten im Kopf bei mir.
Ja, tatsächlich. Also das Spiel macht da einen guten Job, aber man muss echt so, man tut sich selbst einen guten Gefallen, wenn man den großen Bruder immer am linken Bildschirm, im linken Bildschirmteil und den kleinen Bruder im rechten davon oder zumindest große Bruder links laufen, der andere rechts, dann macht dein Gehirn auch nicht die Grätsche, muss ich ehrlich zugeben. Aber es steuert sich unglaublich gut, im Gegensatz dazu, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Und ich glaube, du fängst die Demo mitten im Spiel an. Ich glaube, da ist auch so ein Satz geschrieben, hey, wir haben da was Tolles rausgepickt, das ist jetzt nicht der Anfang des Spiels. Irgendwie ist deine Mutter gestorben und deinem Vater geht's ganz schlecht und du musst irgendwie durch die Welt reisen, um deinem Vater zu heilen oder irgend sowas. Und das erzählt einfach nur eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also so atmosphärisch. Es ist so wie so eine Art Fabel irgendwie. Du hast auch irgendwie so Gnome und Trolle irgendwie mit dazwischen drin. Und eigentlich ist es du musst mit den Zweien ja, Rätsel lösen. Du musst über eine Brücke kommen, die so hochgeklappt ist, nur so ein kleines Hamsterrad bewegt das Ding. Oder du musst Tore aufschieben oder du musst, genau, in der Demo ist zum Beispiel so eine Szene dabei, du musst über ein Feld, das ist schon abgeerntet und du kennst doch, wenn diese Getreidedinger irgendwie so riesengroßen Rädern zusammengedreht werden. Kennst du das?
Heuballen meinst du?
Heuballen, genau, Strohballen. So heißen die Dinger. Und die liegen auf der Seite und da drumherum rennt ein Hund. Und jetzt musst du mit dem einen Bruder ein Stückchen vorrennen, während der andere mit dem rechten Trigger gedrückt, oder je nachdem, welchen Bruder du benutzt, mit dem Trigger gedrückt, den Hund ablenkt. Und dann kannst du rüber, dann macht das der gleiche Bruder, also der andere Bruder macht das dann, dann kannst du mit dem anderen weiter. Und so in der Art sind die Rätsel gemacht, dass du immer die beiden Brüder irgendwas, der eine kann was der andere nicht kann. Und zwischendrin kannst du so, wenn du gerade keine Rätsel lösen musst, sondern einfach nur durch die Welt läufst, von einem Rätsel zum anderen, gibt es so Kleinigkeiten. Du kannst mit Charakteren, die am Wegesrand sind, kannst du interagieren. Und da siehst du schon, dass der eine Charakter, also der ältere Bruder, ist so ein bisschen erwachsener und ist höflich und hilft oder je nachdem, was es für eine Situation ist. Und der kleine Bruder macht halt meistens irgendeinen Scheiß. Also während da zum Beispiel steht so eine Frau oder eine jüngere Frau, die putzt mit so einem Besen. Und du kannst jetzt mit dem großen Bruder hingehen, drückst den Trigger und solange du den gedrückt hältst, nimmt der den Besen ab und fegt. Wenn du mit dem kleinen Bruder hingehst, dann denkt die Frau erst, hey, cool, dass du helfen möchtest und dann nimmt den und, weiß nicht, jongliert mit dem oder sowas, irgend so ein Kram. Das ist ganz witzig. Und ansonsten ist es total so eine Art Brothers Grimm mäßige Atmosphäre, so ein bisschen, wie sagt man, melancholisch, tolle Musik, das ist schön. Kann man mal spielen. Das ist ein schöner Indie-Titel, kostet irgendwie einen Apfel und ein Ei, ist toll.
Hast du aber noch nicht gekauft.
Nee, habe ich tatsächlich nicht, weil ich tatsächlich Last of Us und Dings da Bumster und Portal 2 durchspielen
musste. Wenn du das kaufst, gucke ich mir das bei dir mal an. Das klingt nicht so nach einem Spiel für mich, aber ich gucke mir das bei dir mal an.
Das ist dann ganz toll.
Dein nächstes Thema.
Jetzt sag nicht, das ist schon wieder ein Thema für
natürlich.
Mich. Oh Gott.
Nintendo GameCube. Kann ich nur wirklich nichts zu sagen.
Es ist auch schon wieder ein bisschen älter, dieses Gerät, gebe ich zu.
Das ist jetzt tatsächlich eher so Retro-Thema.
Ich habe mir auf eBay ein GameCube gekauft, weil ich immer mal Zelda The Wind Waker spielen wollte. Und das habe ich jetzt angefangen, ist ganz toll.
Ich habe die Woche gesehen, dass es davon ein HD-Remake gibt von Zelda Wind Waker
für Wii U. Ja, ist Dreck.
Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht.
Ja, das ist, ja, dann hätte ich mir eine Wii U kaufen müssen. Das
ich muss sagen, ich habe heutzutage einfach Probleme, mir diese Mega-Klötze auf modernen Fernsehgeräten anzugucken.
Nee, tatsächlich sieht das richtig, richtig gut aus. Gerade Zelda Wind Waker, weil das hat so eine. Was machen die Hasen?
Umfallen, sich putzen.
Das war nicht so laut. Ja. Na egal. Das hat so eine Cell-Shading-Optik. Und die ist verdammt gut gealtert, muss man sagen. Ich habe aus Versehen eine Version vom GameCube gekauft, die mit irgendwie eine besondere Version von Zelda Wind Waker verkauft wurde. Und da ist Ocarina of Time dabei, also Zelda von der C64, hätte ich was gesagt, vom Nintendo 64. Und das sieht echt scheiße aus. Also das ist sehr klotzig und das sieht sehr schlecht gealtert aus. Aber das Wind Waker sieht sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Muss ich mal zeigen drüben.
Wenn man bei euch drüben bin, gucke ich mal rein. Wobei ich selbst finde, dass die Screenshots, die ich gesehen habe von dem Wind Waker HD für die Wii U, dass selbst die scheiße aus.
Ach, du bist kein Cell-Shading.
Ich muss tatsächlich, ganz im Gegenteil, ich mag Cell-Shading total gerne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Cell-Shading ist.
Ja, selbstverständlich.
Dann gucke ich mir das nachher mal an.
Das ist echt geil. Gerade das Wasser und sowas sieht ganz toll aus.
Cell-Shading ist typischerweise die Optik, die auch in Borderlands verwendet.
Ja, das stimmt.
Ja, das finde ich der Hammer. Aber das, was ich gesehen habe von der Wii U Zelda Wind Waker Geschichte,
ist
aber
auch ja, nicht mein Ding. Ja, das mit dem Wii U, die
mein Problem ist tatsächlich ein ganz anderes. Ich bin einfach kein Nintendo-Mensch. Ich merke, dass diese Spiele, alle sagen da draußen, die sind sehr großartig, deswegen will ich mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, das sind sie nicht. Aber mich spricht bis heute kein einziges Nintendo-Spiel an.
Zelda Wind Waker ist großartig.
Vielleicht fände ich
es gut. Ich habe sogar schon die Hälfte durch.
Wirklich, mich stört diese Kind-Optik. Die Spiele sind alle, die haben alle diesen entweder sehr kindlichen oder japanischen Touch und das ist einfach nicht mein Ding. Ja, wir werden hier invasiert. Meine Freundin klaut sich Reiscracker und dachte, wir merken es nicht.
Dabei wollte ich jetzt gerade Reiscracker essen.
Ja, ich irgendwie auch. Naja, wohl keine Reiscracker mehr. Ja.
Zelda Wind Waker. Es ist sehr schön. Ja. Was war dein letztes Argument, dass ich noch nicht da niedergestreckt habe? Es ist nicht dein Ding. Ja, selber schuld.
Nein, ich sagte generell, Nintendo Spiele, / Konsolen
so, sehen so kindlich
sind
aus,
nie
ne?
mein Ding und die sind mir alle einfach ein bisschen zu sehr für 8- bis 10-Jährige.
Ja, nee, kann ich nicht widerlegen, aber gerade das finde ich toll.
Das ist auch okay, kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt auch Spiele, da funktioniert es. Also Ni no Kuni zum Beispiel ist ein sehr kindlich gemachtes Spiel, was ich trotzdem finde, dass es funktioniert.
Hast du es weitergespielt?
Ehrlich gesagt nicht.
Das ist so scheiße schwer, das Spiel. Ich hasse es dafür.
So viel dazu.
War das alles, was ich dazu sagen wollte?
Jetzt kämen mal ein paar, das weiß ich nicht.
Ich habe 45 Euro bezahlt. Vielleicht ist das noch interessant. Mit 2 Controllern. Grandios.
Ja.
Ja, komm, nächstes Thema. Dir brennt doch schon wieder irgendwas.
Nee.
Unter den Zehennägeln, oder wie sagt man?
Nee, mir brennt
Zahnnägel.
Nix unter
den Zehennagel. Wie sagt man?
Ja.
Mir klopft schon wieder irgendwas.
Das waren nicht die Hasen.
Was ist bei dir im Haus los, ey?
Ich
ist vielleicht irgendein Toten irgendwo hinterm Ofen?
Oh.
Ach, jetzt?
Der könnte auch noch von letzter Woche sein. Mhm. Ja, das ist natürlich blöd. Wo wir gerade beim Thema Tote sind,
die ja
manchmal auch wieder auferstehen. Und zudem haben wir hier auch einen Garten in der Nähe. Ne? Plants vs. Zombies.
Eine Sache muss ich auch noch erzählen.
Ach du Scheiße.
Weißt du, was mich mal wieder an die gute alte Zeit erinnert hat bei diesem GameCube-Ding?
Mhm.
Das Ding hat kein Menü. Machst das Ding an und du spielst. Wenn du fertig bist, machst du einfach aus. So, jetzt bist du wieder dran. Pflanzen gegen Zombies, glaube ich, wie es im deutschen App Store wieder heißt.
Kam der zweite Teil raus vor etwa 3 Wochen, würde ich jetzt schätzen.
Im August auf jeden Fall. Ich glaube Anfang August.
Ist es ja nicht so, dass ich nicht ohne das Spiel hätte leben können, aber es gibt eine Menge Weiblichkeit dort draußen auf der Welt, die durchaus sich sehr darauf gefreut hat, insbesondere deine Holde. Meine irgendwie auch. Die auch sogar, als wir an der Isar waren, dann sich mit selbstgebauten Sonnenschützen
am Strand sitzen.
Am Strand, also quasi mit dem Handtuch über dem Kopf, weil sonst auf dem iPhone nicht zu sehen war, da Plants vs. Zombies 2 gespielt haben. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist für mich jetzt auch endgültig durch. Also Plants vs. Zombies 1, wie gesagt, hat mir schon gereicht. Von mir aus hätten sie es noch erweitern können, ein paar Levels, dann ist aber auch gut. Plants vs. Zombies 2 macht nichts anders vom Gameplay als Plants vs. Zombies 1. Sind mehr Variantenreichtum drin, was so den Artstyle angeht, was nicht Artstyle, sorry, den die Settings angeht.
Artstyle ist ja fast gleich.
Artstyle ist das gleiche, genau. Das habe ich versprochen. Also es ist startet im Prinzip im alten Ägypten mit Zombies, dann geht es irgendwie zu Piraten und dann geht es hinterher zum in Wilden Westen. Und dementsprechend sind die Zombies auch alle so ein bisschen angepasst darauf.
Ich finde die Settings scheiße.
Ich finde die Settings eigentlich ganz cool, alle. Nee. Das ist überhaupt nicht mal. Also Art ist mit Sicherheit der eine Part, den ich überhaupt nicht kritisiere. Gameplay ist auch alles
das
okay.
Das mit dem Garten war super. Was will ich jetzt in Ägypten? Bloß wegen seinem scheiß Donut oder was will er essen? Oder Sushi oder was?
Ich habe keine Ahnung. Das alles ist für mich eh diese ganze Crazy Dave-Scheiße da. Das bräuchte ich alles nicht. Aber
doch, der ist witzig.
Nee, ich finde den furchtbar.
Ich finde es witzig mit seinem Garten. Das war, das war total plausibel. Und jetzt reißt er in der Zeit rum. Dann haben die
den Typ finde ich eigentlich kein Stück witzig.
Echt? Nee.
Also das fand schon immer, ich finde die Zombies witzig, Pflanzen, aber den Typ, den braucht kein Mensch. Ich finde auch seine Gags nicht lustig. Aber das ganze Spiel ist aus meiner Sicht verhunzt. Aus der Hinsicht, dass sie jetzt ein Free-to-Play-Modell darüber gestülpt haben. Vorher, das letzte, kann man sich erinnern, konnte man kaufen.
Ja.
Für 2,59 oder sowas. Es kann sein, dass es auch sogar später nochmal irgendwie Unlocks gab, die man kaufen konnte. Also irgendwelche In-App-Sachen. Aber de facto ist es jetzt so, dass das Spiel umsonst ist. Aber sehr, sehr viel jetzt über In-App-Purchase läuft. Und das muss ich sagen, finde ich, also gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt Pflanzen, die vorher super waren, die man gar nicht mehr bekommen kann, ohne dass man sie kauft.
Echt?
Zum Beispiel die Chili, die halt quasi irgendwie einmal die ganze Reihe durchbrutzelt. Oder den Kürbis, diesen Krummeligen, der quasi auf Gegner so drauf hüpft und die dann zermatscht. Das sind Pflanzen, die, und meine Freundin hat es jetzt auch den normalen Modus, den man spielen kann, durchgespielt, die man da nicht freigeschaltet bekommt. Die musst du wirklich kaufen. Und das ist nix. Nein, also, muss ich ganz ehrlich sagen, das ganze Spiel macht irgendwie leider einige Fehler, die es vorher nicht gemacht hat in der alten Version. Und das finde ich echt blöd. Sie hätten es nicht gebraucht. Man spielt es auch irgendwie durch, die jeweiligen Levels. Und um es dann freizuschalten für den, also nicht um das, sondern um die nächste Welt quasi freizuschalten, muss man die Levels dann nochmal durchspielen, nur halt dann mit unterschiedlichen, also um mehr Sterne zu kriegen. Am Anfang kann man aber immer nur einen Stern bekommen, nämlich indem man das Level schafft. Und da gibt es quasi immer nochmal 3 Sterne pro Level, die dann wieder ganz von vorne an zusätzlich zu dem ersten Stern.
Okay.
Und da musst du halt das Level spielen mit, weiß ich, Sachen wie 30 Sekunden keine Sonne verbrauchen, kein Rasenmäher darf genutzt werden. Ja, okay, das ist ja eigentlich noch einfach. Und so alle möglichen Spezialdinge. So und so viel Sonne musst du mindestens sammeln.
Das heißt, die Requirements ändern sich auch von Level zu Level.
Ja, ja, jedes Level hat seine eigenen Requirements. Und den ersten Stern, vor allem, du musst halt 3-mal spielen. Es ist nicht so, dass du dann sagen kannst, okay, wenn du jetzt all die Dinge erfüllst, kriegst du 3 Sterne. Nee, für jeden Stern 1 Stern. Ja, du spielst erst einmal alles durch, dann fängst du es nochmal an. Den ersten Stern, ja, nee, okay, spielst du das Level, zweite Stern, spielst du das Level, dritten Stern, spielst du das Level jeweils mit anderen Grundbedingungen.
Ich hasse Level mehr als einmal spielen.
Ja, und das ist da halt nur so gemacht, wo man halt eindeutig merkt, ihr hattet keinen Bock auf Content. Dementsprechend habt ihr halt mit der Scheiße angefangen. Und das Spielprinzip ist an sich gut. Und woran ich merke, dass ich nicht alleine bin mit dem Eindruck, ist die Tatsache, dass meine Freundin zwar geschafft hat, es komplett durchzuspielen, bis zum, aber jetzt, also einmal halt quasi die Story dadurch.
Jetzt spielt sie wieder Plants vs. Zombies 1.
Spielt sie wieder Candy Crush Saga, aber ist kein, also sie zieht es da jetzt nicht hin.
Ja, ich finde witzig.
Und das ist ein Zeichen.
Das könnte jetzt natürlich auch zweierlei auslegen, aber das Witzige ist, nach Plants vs. Zombies 2, so irgendwie eine Woche nach Release, stürmt auf einmal Plants vs. Zombies 1 wieder in den Page-Charts nach vorne. Was sagt uns das?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Leute fanden das irgendwie witzig, aber hatten keinen Bock auf den Free-to-Play-Scheiß, ja, genau. Den sie jetzt da drin haben und kaufen sich einfach lieber das normale Plants vs. Zombies.
Genau. Und wegen des Vorgartens.
Ja gut, den braucht kein Schwein.
Nee, aber tatsächlich, also ich habe es nur installiert. Ich müsste es mal löschen, weil ich spiele es nicht. Ist mir egal. Obwohl ich das Spiel toll finde, aber genau aus den Punkten habe ich das nicht mal vorgehabt zu spielen. Und weil meine Freundin hat auch schon rumgeschrien. Gott sei Dank hat sie noch nicht nach meinem Apple-ID-Passwort gefragt für 20 Euro Content kaufen oder so. Obwohl, sie hat einen eigenen Account. Na, egal.
So oder so. Also ich will es mal festhalten, das Spiel ist immer noch kein schlechtes Spiel. Wer aber Plants vs. Zombies mag oder irgendwie sich da noch nicht wirklich voll reingestürzt hat, der soll es lieber das erste kaufen.
Absolut.
Das zweite.
Alleine schon wegen des Vorgartens.
Ich meine, man kann das zweite runterladen, aber sich einen riesen Kopf machen, naja, muss man sich jetzt nicht darum, glaube ich.
Nee.
Ich bin mal sehr gespannt, wie es funktioniert.
Ja, habe ich auch. Rein downloadtechnisch hat es ja jetzt nach, was ist jetzt, also der erste Monat ist rum, glaube ich, seit Release oder noch nicht mal. Ich glaube, es kam irgendwie 10. 11. August raus. Das ist jetzt also noch nicht mal einen Monat raus. Und ich habe gehört, dass die Downloads alleine schon die von Plants vs. Zombies 1 bisher, also ein, zwei Jahre alt oder wie alt ist das Spiel, insgesamt überrundet hat. Das sagt natürlich nichts über den wirtschaftlichen Erfolg aus, das ist schon klar. Ich habe es auch nur runtergeladen und nicht gespielt und schon gar nichts ausgegeben darin.
Also Plants vs. Zombies auf Platz 17 der umsatzstärksten Spiele in den USA. Platz 17 ist wahrscheinlich immer noch gut, aber es ist halt nicht, also was man sich so vielleicht erwarten könnte.
Ja.
Also so aus EA eigenen, aus dem EA eigenen Stall, da ist auch noch Simpsons Tapped Out ist noch davor, weit davor. Also ja, mal schauen. Downloadmäßig ja überhaupt keine Frage. Es ist auch Platz 3 der meist runtergeladenen Charts in, Spiele in den USA. Nicht Spiele, sondern Apps generell. Aber schauen wir mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es im deutschen Store ist, wo es da steht.
Ich kann ja auf dem iPhone schauen.
Aber witzigerweise ist Plants vs. Zombies der erste Teil auf Platz 16 auch der momentan meist runtergeladenen.
Also unter Free ist es auf Platz 6. Plants vs. Zombies 1 ist Plants vs. Zombies 1, die iPhone-App ist auf Platz 15 der Bezahl-Apps. Und bei Top Grossing ist Clash of Clans natürlich auf Platz 1. Auf Platz 3 dahinter gleich Heyday. Meine Fresse, ich glaube, die haben Häuser gekauft und Autos. Dann Simpsons auf 5. Plants vs. Zombies kommt da erstmal gar nicht.
Wie gesagt, es kommt in den USA kommst du auch erst ab 17, auf 17.
Also ich bin jetzt bei 34, da war es noch nicht.
Okay, das würde auch einiges wieder für den deutschen Markt sprechen, weil Free-to-Play kann in den USA eh besser funktionieren.
52.
Okay.
Aber das ist jetzt iPhone, also weiß nicht, ist das eigentlich eine Universal-App? Ja, ne?
Ja, das ist eine Universal-App, ja. Wobei ich nicht weiß, wie sie es bei den umsatzstärksten Charts machen, da müsste es aber eigentlich zusammengerechnet sein.
Das weiß ich
nicht. Wenn es eine Universal-App ist, bin mir nicht ganz sicher. Aber so oder so, die meisten Leute spielen es auch auf dem iPhone, also von daher müsste es auf dem iPhone
sein. Meine Freundin hat jetzt aufgehört, auf ihrem iPhone das zu spielen, und spielt jetzt auf dem iPad Mini.
Okay, gut. Aber trotzdem sind das typische Dinge,
was praktisch Dinge, die ist, auf dem Smartphone weil alle Achievements, die sie da freischaltet, sind meine. Weil da ist mein Account aktiviert. Naja, egal.
Also so oder so, wie gesagt, kein schlechtes Spiel. Scheiß Geschäftsmodell, finde ich jetzt dafür. Und in letzter Zeit ist es bei mir echt ein bisschen gekippt. Ich bin überhaupt kein Freund mehr von diesen ganzen Mechaniken. Und gerade dann nicht, wenn sie EA anwendet, weil die es meist einfach übertreiben mit dem, was man da tun kann. Also ich bin fast schon wieder, ich will es noch nicht ganz ausrufen, aber ich will fast schon die Revolution verkünden. Back to pay to play, weil mir diese ganze, kauft ihr doch jetzt mal diesen Kram noch eben mal schnell echt auf den Zeiger geht.
Ja, ich finde, wir sollten zurück zur Shareware.
Ich möchte mich wieder auf Spiele konzentrieren und möchte auf dem Spiel Spaß haben. Und wenn ich der Meinung bin, Shareware ist ja so ein interessantes Prinzip, wenn ich der Meinung bin, hey, super, dann kaufe ich mir das fertig.
Das erste, genau. Mit eins der ersten Wirtschaftssysteme? Nee, Verkaufssysteme. Das ist super.
Ja.
Also im Prinzip ist es ja eigentlich das XBLA-Prinzip. Du lädst einen Vollpreis runter, der ist halt gekrüppelt und du bezahlst, dann hast du es deiner. Viel Spaß damit. Das ist super.
Gut, so viel zu dem Thema Plants vs. Zombies 2 mal. Was anderes, was ein bisschen innovativer, kreativer und so weiter ist.
Oh, jetzt kommt es.
Seit einer Weile draußen. Rümmtkapsel heißt das Ding.
Ah,
bisschen komischer Name. Ist auch ganz schwer zu beschreiben, deswegen will ich mich auch da nicht in langen Ergüssen ergeben.
Das ist ein Strategiespiel, oder?
Das ist ein Strategiespiel, bei dem du deine Raumstation ausbaust. Und das Prinzip ist relativ simpel. Du baust die aus und nach entdeckst du mehr des Weltraums und musst immer weitere Wellen von Gegnern überstehen, die dich halt eben angreifen. Das Besondere an dem Spiel ist, das sieht irgendwie nicht wirklich nach so Weltraum aus, weil es fast alles nur Klötze sind, die verwendet werden.
Ja, stimmt, das war so stark
stilisiert. Das ist extrem stilisiert, also extrem, meine ich wirklich extrem. Sie haben noch so ein paar Tetris-Elemente sogar mit dabei. Wenn man diese Raumstation ausbaut und da neue Teile andockt, dann haben die gleiche Form wie Tetris-Bausteine und man muss immer so ein bisschen Glück haben, dass man jetzt quasi den richtigen gerade erwischt, um an eine bestimmte Stelle anzubauen. Also haben so ein kleines Taktikelement mit drin. Ja, letztendlich, das Ding ist bockschwer.
Echt?
Ja,
welche Plattform überhaupt?
Also man muss, bitte?
Welche Plattform überhaupt?
iOS.
Ah ja.
Okay. Also ich habe es sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone schon mal ein bisschen gespielt. Es ist, es kostet glaube ich 3,99 oder so. Also es ist ein Pay-to-Play-Ding. Und es ist einfach mal was anderes. Also es ist wirklich eine gewisse Herausforderung. Man hat so kleine Minions, das sind eigentlich nur kleine weiße Striche auf der Raumstation. Die können verschiedene Dinge tun. Die können sich entweder mit Schwert und Schild bewaffnen. Dann können sie quasi gegen die Aliens, die da ankommen, also nicht Schwert, das ist jetzt ein Scheiß, mit so einem Laser. Schild und Laser können sich bewaffnen. Dann können sie halt da die vom Himmel ballern, da die angeflogen kommen. Gleichzeitig können sie aber auch sich um Essen kümmern und alles Mögliche. Ressourcenabbau. Und so weiter. Also man muss im Prinzip immer die Ressourcen, die man hat, diese Minions, muss man quasi hin und her shiften zwischen verschiedenen Dingen, die gerade sinnvoll sind. Und man hat dann quasi, ab einer gewissen Zeit kommt dann immer so ein Timer, der läuft eine Weile runter, bis die nächste Welle wieder kommt.
Ach so, okay, ich dachte schon, das Spiel hat ein... Oh Gott.
Und während sozusagen dieser Timer dann läuft, bis diese Welle wieder auftaucht, so ähnlich wie beim Tower Defense ist es halt dann, kann man die noch eine Weile für was anderes nutzen. Dann sollte man sie quasi, kurz bevor die Schiffe kommen, sollte man sich halt wieder auf Gefechtsstationen schicken und dann wieder einsetzen und so. Mehr will ich da eigentlich gar nicht beschreiben von. Guckt euch das Ding mal an, wenn ihr Strategie mögt, wenn ihr ein bisschen Tower Defense mögt. Das ist jetzt kein Tower Defense Spiel, aber es hat so ein paar Elemente daraus. Dann ist das mit Sicherheit nicht ganz verkehrt. Und es ist mal erfrischend anders. Es ist wirklich ein Titel, der Gameplay-mäßig, da gibt es vielleicht Ähnliches. Aber so ein bisschen in Richtung Faster Than Light geht das Ganze vielleicht vom Gameplay.
Wobei, aber, das ist ja schon... Also im Vergleich dazu ist ja, FTL ist ja schon grafisch opulent.
Ja, dagegen. Das stimmt. Und FTL ist grafisch wirklich nicht opulent, aber das Kapsel ist halt echt so ein, das sieht auch gut aus. Aber,
ja, ich habe einen Screenshot.
Aber gut ist halt, ich meine, wie gesagt, ich sag das und das heißt schon was. Normal würde ich sowas nicht mit dem Arsch angucken, weil ich es irgendwie
man kann es auch gar nicht schreiben, ne?
Wie verarbeiten kann. Ja, genau, Rymdkapsel, RYMD-Kapsel. Ist wohl schwedisch für Raumkapsel.
Echt?
Ich spreche es wahrscheinlich auch falsch aus, muss ich sagen. Ich weiß es nicht genau,
wie es sich ausspricht. Was? RYMD?
Ja, Kapsel.
IK, Kapsel.
Ja, die Kapsel, die deutsche Kapsel. Und ja, kann man sich mal angucken. Das nächste wäre jetzt wieder deins.
Nee.
Auf iOS, doch Tiny Thief. Oh. Ja, ist besser, wenn ich nicht drüber rede.
Was? Hast du es schon gespielt?
Ja.
Echt?
Ja.
Hast du gekauft?
Ja.
Das ist der Hammer.
Muss man es kaufen? Also ich habe es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn man es kaufen muss, habe ich es gekauft. Als Free war, habe ich es auch.
Nee, es ist pay to own. Nee, wie sagt man das? Wir müssen da so ein catchiges neues Wort für etwas total Bestehendes schon erfinden. Pay to own, das ist gut. PTO. Kostet, glaube ich, irgendwie 2 Euro irgendwas oder so. Und auf das Spiel habe ich ja schon immer gewartet.
Du hast mir letztens irgendwann erzählt, dass es so großartig ist, daraufhin habe ich es einfach gekauft.
Ja, zu Recht.
Dann habe es gespielt, 5 Minuten.
Echt?
Ja.
Es ist super, finde ich.
Ich fand's.
Es ist 2D-Plattformer, könnte man eigentlich sagen.
Ja, ich sage halt erstmal nichts, bevor du es gelobt hast. Aber es ist
eher so Point-and-Click-mäßig.
Ja.
Weil du hast nicht hoch, runter, links, rechts Cursor-Keys und auch nicht irgendwie so ein Fake-Stick. So einen digitalen, sondern es ist wirklich du touch und dann geht er dahin und dann, je nachdem, ob du vor einem interaktiven Objekt stehst oder nicht, kannst du halt einen kleinen Button drücken und dann interagiert damit. Anfangs ganz, ganz simpel. Also wohl, das Ziel des Levels ist, einen Hauptgegenstand zu ergattern und damit dann den Bildschirm zu verlassen. Und dann gibt es am Anfang wenige, später immer mehr Objekte, die man zusätzlich noch mitnehmen kann, um bis zu 3 Sterne zu bekommen. Also ein Stern ist halt der Hauptgegenstand, den du brauchst, um das Level überhaupt zu beenden. Der 2. Stern ist dein Kumpel, so ein kleines, wie nennt sich das Vieh, Frettchen oder sowas. Und der 3. Stern, den kriegst du später, ja, unterschiedlich. Anfangs für 2 Gegenstände, die du finden musst, bevor du das Level verlässt, dann kriegst du den 3. Stern. Es kann bis zu 4 oder 5 Gegenstände, glaube ich, sein.
Dass da vorher noch keiner dran gedacht hat, an so eine Sternmechanik. Krass.
Das ist grandios, ne?
Mhm.
So. Dennoch muss ich sagen, es ist das Spiel grandios, weil es erstmal unheimlich schick ist. Hat eine tolle Atmosphäre, tolle Musik, tolle Grafik und es spielt sich einfach wie ein Point-and-Click-Adventure.
An der Stelle muss ich sagen, es ist ein Falk-Spiel. Also der ist ein Falk-Art-Style. Ist nicht meins.
Wieso? Das ist grandios.
Ich sage ja, es ist ein. Also die Hörer, die uns jetzt schon länger hören, die kennen ja deinen Geschmack und meinen so ein bisschen. Wer also eher zu Falks Geschmack tendiert, der mag sich das sofort holen. Wer eher zu meinen tendiert, sollte sich da vielleicht lieber erstmal das angucken.
Ich hau mich immer weg vor Lachen in den Leveln. Das ist wirklich, weil es ist mehr so eine Art Slapstick-Humor.
Ja, das ist halt,
auch, manche Dinge genau musst du halt Problem. Irgendwie so ein auf irgendwas drauf tippen und dann fällt irgendwas runter und irgendwer kriegt es auf den Kopf oder so in der Art. Oder du klaust, da gibt es zum Beispiel so ein Level, da musst du jemanden immer wieder, also ich glaube dreimal insgesamt in Folge, einem Bäcker oder Konditor die Torte klauen und musst halt ihn auf drei verschiedene Arten hintereinander verarschen bzw. ablenken. Und das ist halt witzig, weil der ärgert sich halt immer und muss wieder eine Torte nachbacken oder so. Es klingt jetzt ziemlich dämlich, aber es ist wirklich sehr, sehr lustig.
Das ist genau diese Art von Humor, die ich auch in diesen alten Filmen früher schon lustig finde.
Das ist Monty Python, das ist perfekt. Das ist super. Und auf jeden Fall, das Spiel sieht aus wie eine modernere Version eines alten 2D-Point-and-Click-Adventures. Du hast immer so ein kleines Level, so einen kleinen Ausschnitt aus einer Stadt und kannst klettern, Leitern hochklettern, musst Wachen manchmal aus dem Weg gehen. Die haben meistens so eine Art Pattern, wo sie langlaufen und sich nach einer Weile wieder umdrehen. Und du darfst halt nicht gesehen werden. Sobald du gesehen wirst, fängt das Level von vorne an. Und auch wie das Level immer aufhört. Am Ende des Levels, wenn du es erfolgreich machst, bisher habe ich keinen einzigen Tanzschritt gesehen, den er zweimal gemacht hat. Das heißt also, bei jedem Ende macht er so einen kleinen Eck, so eine Art Michael Jackson-Move am Ende und dann läuft er raus aus dem Level und das Level ist geschafft. Und wenn du das Level nicht schaffst, dann kennst du diese Kreisblenden, die den ganzen Bildschirm langsam schwarz machen und der Kreis auf dich zuläuft. Und da macht er auch jedes Mal etwas Level-Spezifisches, so eine Art Schäm-Animation. Und dann fängt das Level wieder von vorne an. Das ist ganz, ganz tolle kleine Details. Und so musst du dich halt durch die Level interagieren. Anfangs ganz einfach. Bei manchen musst du nur einfach Leuten ausweichen oder irgendwelche Körbe reinspringen und wenn er sich wieder rumdreht, wieder rausspringen. Und bei anderen musst du tatsächlich erst eine gewisse Dinge mit gewissen Objekten interagieren, damit andere freigeschalten werden oder damit du ein Objekt erhältst, mit dem du wiederum überhaupt erst mit einem anderen Objekt interagieren kannst, was dafür benötigt wird oder so. Das ist ganz cool. Also es ist jetzt kein überkomplexes Spiel, ist auch nur in Anführungszeichen ein iOS-Spiel, also ein Spiel, was so, also ich würde ja sowieso sagen, mittlerweile iOS, ich erwarte keine, oder ich würde also auch, glaube ich, nicht spielen, ich würde keinen Maßeffekt von der Komplexität her, von der Steuerung will ich mal nicht reden, von der Komplexität her möchte ich keinen Maßeffekt auf ein iPhone spielen. Und dafür ist es perfekt, das Spiel. Es ist so 5-Minuten-Level, mit Musik, die schön ist und es ist recht witzig, kannst so Dinge nebenbei entdecken, das ist viel schön.
Bei mir ändert sich das gerade so ein bisschen, welche Art von Spielen ich spielen möchte. Also auf dem iPhone, muss ich sagen, spiele ich sowieso fast nie. Weil
iPad kann man.
Bei mir ist es eher dann das iPad. iPhone tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, oder wenn ich wirklich Zeit ein bisschen zu zocken habe, dann habe ich normalerweise das iPad dabei. Auf dem iPhone sind wirklich dann höchstens mal so Kleinigkeiten, da ist es dann wirklich mal so ein Bejeweled oder weiß ich nicht was in die Richtung. Aber auf dem iPad gibt es mittlerweile eine ganze Menge Spiele, die ein bisschen größeren Tiefgang haben und die ich durchaus sehr, sehr gerne spiele. Also ich bin da schon dabei, dass ein Titel wie ein Mass Effect oder sowas auf dem iPad nicht unverändert so spielbar ist.
Steuerungstechnisch also steht außer Frage.
Ist wirklich das Entscheidende.
Jetzt wirklich von der Story, von der Komplexität her, von der Art und Weise, wie man sich drauf. Also du kannst jetzt einfach.
Gerade XCOM zum Beispiel hat eine sehr, sehr tiefgehende Story, die spiele ich gerade super viel
auf dem iPad. Nee, das meine ich. Auf dem iPad, das ist eine andere Sache. Ja, das stimmt. Achso, übrigens, Tiny Thief ist allerdings auch universal. Aber ich habe es, glaube ich, installiert habe ich es auf dem iPad, aber
spiele ich es noch nicht. Ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe es ein bisschen gespielt. Das Spiel ist, glaube ich, ganz gut, aber es ist nicht meins.
Ja, das kann man sagen. Und vielleicht für die Techniker unter uns, wenn ich das richtig verstanden habe, aus den Credits heraus ist das ganze Spiel in Scaleform entstanden. Also diesen Third-Party-Tool von Autodesk, also gekauft von Autodesk.
Okay.
Für UIs in eigentlich jedem Spiel. Also eigentlich jedes moderne Spiel hat Scaleform User-Interface.
Ja. Gut, mal ein Ding, was ich mir jetzt geholt hatte vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so. Was heißt geholt? Das ist aber ein Free-Ding. Und zwar Asphalt 8. Asphalt 8.
Hier von Gameloft oder was?
Ja, ich bin ja kein großer Gameloft-Fan.
Wer ist das?
Aber das, ich glaube niemand. Aber das Spiel war sah recht gut aus, hat ganz gute Bewertungen gekriegt gehabt und ich gucke mir halt relativ viel Zeug einfach mal an, um es zu kennen, damit man halt ein bisschen mitreden kann. Das habe ich mir vor dem Hintergrund runtergeladen und muss sagen, das macht schon Spaß. Also das ist kein schlecht gemachtes Ding. Das ist im Prinzip ein Arcade-Racer, so ein bisschen à la Burnout oder so. Ja, kannst eine Menge machen. Es steuert sich ganz gut, finde ich. Also ich habe ausnahmsweise mal diese Kippsteuerung verwendet auf dem iPad, die ich eigentlich sonst nicht so mag. Aber also kannst auch anders steuern, aber die war jetzt irgendwie, lag mir da am ehesten. Es lässt sich gut driften in dem Spiel. Es spielt sich ein bisschen wie Ridge Racer. Und ich bin ein großer Ridge Racer-Fan.
Ich hasse Ridge Racer.
Also, da sind wir, glaube ich, völlig unterschiedlicher Meinung.
Wo du driften musst und denkst so, oh Gott, gleich.
Ja, das ist die
Kunst.
Geht's
kaputt, aber du musst so driften. Ja, sonst kommst du gar nicht um die.
Und das ist Dreck. Großartig. Ich mag so Spiele, wo du die Bremse eigentlich nicht brauchst. Und in dem Spiel brauchst du die Bremse auch nicht. Und das ist echt.
In Dirt 2 habe ich auch die Bremse weniger benutzt als du. Deshalb habe ich immer gewonnen.
Du hast nicht immer gewonnen.
Ja, aber meistens.
Ja, du hast vielleicht ein bisschen mehr gewonnen als ich. Ja, aber nicht.
So würde ich es nämlich mal auch definieren.
Ja.
Red weiter über.
Deklassierend war das nicht.
Asphalt.
Wir sollten vielleicht bei 15, meiner 16. Runde Dirt 2
spielen. Tatsächlich habe ich überlegt, ob ich Dirt 2 raushole, als mein Vater da war. Aber ich habe das nur im Büro, die Xbox aufgebaut, und dann hätte man also auf unbequemen Stühlen sitzen müssen.
Jedenfalls, ich habe das Ding ein bisschen gespielt, so würde man sagen, 1,5 Stündchen oder so, das Asphalt 8. Und wer momentan ein Spielchen sucht, was recht schön arcadig ist, was gut aussieht, was noch tolle Autolizenzen hat, das muss man nämlich auch dazu sagen, der kann das auf jeden Fall zocken. Das Ding ist durchaus spaßig.
Okay.
Und es kann man ja vergleichen ein bisschen mit Real Racing 3, wo viele sagen, oh, Real Racing 3 ist so großartig. Ja, mich spricht es nicht so an, weil tatsächlich so diese wirklich etwas realistischeren Racing-Games, das ist wiederum jetzt irgendwie nichts für mich so. Also waren sie noch nie, egal auf welcher Plattform. Auf dem iPad sind sie für mich irgendwie gar nicht. Und da finde ich das Asphalt eine schöne Alternative dazu. Und es ist ein bisschen komplexer halt als jetzt ein CSR-Racing, wo du wirklich nur Trackstar-Rennen fährst nicht viel machen musst, außer schalten. Jo.
Ja, also realistisch, also diese hier Forza und sowas auf der Konsole, die sind jetzt auch nicht so meine Dinger, obwohl ich mir dieses Forza Horizon fast mal gekauft hätte. Aber auch, wie immer, bei mir, aufgrund der Atmosphäre eher. Aber gerade bei diesen etwas realistischeren Spielen brauche ich einen Controller oder ein Lenkrad oder so. Also das funktioniert nicht auf dem iPad. Also auch mit diesen Kippen und so, das ist zwar ganz okay, aber dann, irgendwie tun dir dann die Arme weh, das ist auch nervig.
Ja, also ewig lang
kannst du das auch nicht spielen. Nach einer Runde, da musst du ja schon irgendwie, das musst du irgendwie so auf den Tisch lehnen, dass deine Arme ablegen kannst.
Na gut, so schlimm war es jetzt auf dem iPad nicht.
Ja, ich bin ja schwach, ich mache keinen Sport.
Ich verstehe. Was ich noch kurz einschieben will, ist mir gerade eben eingefallen, deswegen habe ich das Thema noch so reingehijackt sozusagen. Und zwar warst du ja so ein Fan von Smash Corps. Smash Cops. Da ist jetzt Smash Bandits draußen. Ja. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur andersrum. Also man haut jetzt,
vorher hast du einen Kopf gespielt.
Den Banditen und versuchst abzuhauen.
Das stimmt.
Sehr cool gemacht, simple Steuerung, man toucht mit dem Finger einfach hinter das Auto, man hat so eine Top-Down-Perspektive und wenn man hinter das Auto toucht, fährt es halt los, gibt Gas und je nachdem, ob den Finger nach links oder rechts slidet, kann man damit das Auto um die Kurven bewegen.
Also von der Steuerung
Sich nicht Steuerung ist genau das gleiche.
Und die ist gut.
Die macht Spaß. Man schaltet wieder neue Dinge frei, levelt hoch und so weiter. Geht im Prinzip immer darum, so lange wie möglich durchzuhalten und sich halt nicht kaputt machen zu lassen.
Und Upgrades fürs Auto zu kaufen.
Upgrades fürs Auto zu kaufen. Es gibt verschiedene Autoklassen. Man kann jetzt durch solche Tunnels durchfahren, wo man vom Auto ins Boot verwandelt wird. Ah, ja, dann kann man auf dem Wasser rumdüsen. Dann wieder irgendwo durch den Tunnel, dann ist man wieder Auto. Und ja, also ist ein kleines Spiel. Das ist so ein Ding, was man auf dem iPhone spielen kann.
Muss man fast, finde ich.
So unterwegs. Das finde ich echt gut. Und da vielleicht eine Anmerkung dazu, weil es gibt ganz, ganz wenige Spiele, bei denen das der Fall ist, finde ich, das ist ein Hochkantspiel. Also ein Porträtmodus-Spiel. Ja. Die meisten sind ja Landscape-Mode und das ist wirklich Portrait-Mode und das ist für in einer Hand halten und unten so ein einfach ist das ideal. Das ist für mich der Inbegriff eines iPhone-Spiels.
Das stimmt. Aber aber dann wiederum, du kannst nicht mal eben Pause machen. Also kannst du natürlich schon,
kannst du schon machen.
Ja, und weißt du, wenn du jetzt Karten spielst und auf einmal kommt die Bahn oder dein Besuch oder auf einmal bist du beim Doktor dran, dann ist halt doof.
Ja, kannst du bei der Runde Tetris aber auch nicht, wenn du ein Gameboy hattest oder so.
Ja, okay,
das
stimmt.
Ich finde, das geht schon. Und da an der Stelle sollten wirklich mehr Leute oder mehr Entwickler mal versuchen, ein Spiel zu machen, was man mit einem iPhone spielen kann, was man in einer Hand hält. Also wirklich so ein Portrait-Mode-Spiel. Denn alles, was ich kenne, ist Landscape. Dann hältst du es halt, also mit einer Hand kannst du es auf jeden Fall nicht spielen. Dann musst du es automatisch halt wirklich als Gaming-Device haben.
Du kommst halt mit dem Daumen, selbst wenn, also du kannst dein iPhone in einer Hand halten.
Es hält sich aber unsicher
und du kommst halt mit deinem, also ich zumindest komme mit meinem Daumen nicht auf die andere Seite dann.
Ja.
Im Landscape.
Also man kann es auf jeden Fall nicht so gescheit, und da finde ich es im Portrait-Mode finde ich es halt deutlich, deutlich angenehmer.
Das Einzige, das wissen wir ja mittlerweile, was man im Landscape-Modus machen muss mit einem Mobiltelefon, ist Videos machen. Das machen die meisten falsch.
Ja, sie machen es hochkant.
Die nehmen Videos hochkant auf, das ist nicht schön.
Kann man schon machen, da kann man sich aber halt auch nur auf dem Device sinnvoll angucken.
Ja.
Also im Fernseher anguckt, sieht dann ein bisschen blöd aus.
Das. Ja, wollte gerade sagen.
Ja. Das heißt, wir haben irgendwann mal Hochkant-Fernseher. Ja, das ist eigentlich schon zu Smash Bandits. Das nächste wäre dein Ding wieder.
Nee, was ist jetzt?
Sorcery heißt
das. Ach, das ist großartig.
Kenn ich gar nicht.
Das ist mir irgendwie in den Gaming-News aufgefallen. Oder nee, aufgefallen nicht. Das ist ja gerade das Falsche. Es ist mir untergekommen und ich habe es ignoriert. Mhm. Und dann war ich doch, ich mache ja noch so einen anderen Podcast. Und da spielen wir Text Adventure. Und darüber...
Wie du hier wieder Schleichwerbung eingestreut hast.
Es ist ziemlich clever, gell? Ich habe das Spiel auch schon in einem Special, im anderen Podcast, eigentlich verdammt gut erklärt. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder draufkriege.
Sein anderer Podcast heißt übrigens Wortlos.
Richtig. Eigentlich textlastig, aber egal. Auf jeden Fall...
sagt er jetzt in so einer Stunde, wenn ich...
Das wäre auch ein schöner Untertitel eigentlich. Textlastig. Extrem wortlos. Obwohl, es stimmt ja auch nicht. Wir müssen ja alles vorlesen. Ach Gott, naja, egal. Wo war ich? Ah ja, Sorcery. Mit Ausrufezeichen.
Ach, Mist, jetzt hätte ich noch ans Thema gedacht.
Sorcery mit Ausrufezeichen dran.
Ja, ja.
Kostet 4,50 Mark. Also Euro. Und ist ein... Gott, jetzt habe ich die ganzen Worte vergessen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Text-Adventuren. Und zwar die Parser-basierten, also indem du eintippst, was du machen möchtest. Und es gibt die Spiele, die CYOA, glaube ich, heißen die, Create Your Own Adventure. Das sind, Mist, wie hießen die denn? Ah, die gibt es auch noch heute, kannst du direkt Bücher kaufen. Das heißt, du liest irgendwie einen Abschnitt und je nachdem, worum es in der Geschichte geht, weiß ich nicht, am Ende des Abschnittes musst du dich für irgendwas entscheiden oder irgendwas machen. Manchmal hast du zwei, manchmal drei, manchmal vier Optionen. Und je nachdem, was du machst, musst du halt auf Seite XYZ weiterlesen. Da steht dann, was du mit der Option, die du da gewählt hast, wie das weitergehen würde. Und Sorcery macht das Ganze als iPhone-App.
Mhm.
Und zwar aber unterstützt mit dem, was ein Buch nicht kann. Nämlich Animationen, eine Weltkarte, noch Spielfigur, Sound und Musik. Und es ist unglaublich krass, wie tief die Atmosphäre ist, weil du musst am Ende des Tages immer noch alles lesen. Selbst Kämpfe, die super, super umgesetzt sind, Kämpfe, du stellst ein, was du machen möchtest, musst aber lesen, was passiert. Du musst lesen, wie dein Gegenüber reagiert oder wie er sich auf seinen eigenen Angriff selber vorbereitet und musst daraufhin dich entscheiden, ob du eher aggressiv oder eher defensiv oder irgend so ein Mischding dich dem gegenüberstellst. Und je nachdem, wie du das machst und wie aggressiv oder weniger aggressiv er dich wiederum angreift, resultiert halt, ob du viel oder wenig Schaden nimmst. Also im Prinzip ist es immer noch ein Text-Adventure. Du musst sehr, sehr viel lesen, aber du hast eine interaktive Karte, auf der du dich rumbewegen kannst. Das heißt also, das, was du in Text-Adventure normalerweise nur liest, hast du ein bisschen visualisiert vor dir auf der Karte. Und ansonsten liest du halt Texte und drunter kommt halt, jetzt mach das, das oder das, entscheide dich und dann klickst du drauf. Ein neuer Textabschnitt kommt, du liest wieder 4, 5, 6, 7 Sätze durch und musst dich dann wieder für irgendwas entscheiden. Es ist sehr, sehr schön. Mein Kumpane, mit dem ich textlastig mache, der hat das schon durch. Ich habe es leider aufgrund dessen, dass ich so viele Spiele mit spiele, leider noch nicht durch. Aber ich bin auch schon zweimal gestorben.
Es wurde soeben von mir gekauft.
Sehr, sehr anständig. Weil aber wirklich, du musst es mit Kopfhörern spielen.
Ja, also, ich spiele aber eigentlich
was mit Kopfhörern. Warum ich das jetzt so hervorhebe, dieses Spiel, weil Tomb Raider und Last of Us und tausend andere tolle Spiele sind mindestens genauso krass. Aber warum ich das hervorhebe, ist, weil es im Prinzip nur eine Musik und Hintergrundgeräusche macht und du liest. Und es ist so intensiv trotzdem. Es ist sehr, sehr schön gemacht.
Wir haben es gerade mal gekauft. Es ist tatsächlich etwas, was gut klingt.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lang es ist. Man kann es sicherlich auch noch unterschiedliche Art und Weisen spielen, je nachdem, wie man sich in einer gewissen Situation verhält. Also ich bin zum Beispiel vom Hauptweg, den ich eigentlich gehen sollte, mal abgegangen zu irgendwelchen Klippen im Süden der Karte. Und da bin ich auch schon 2-3 Mal gestorben und habe da irgendwas Tolles bekommen am Ende des Tages. Weil du kannst auch immer wieder rückgängig machen, was du gemacht hast. Also so im Prinzip kannst du bei jedem Text-Adventure, auch bei den Parser-basierten, kannst du mal Undo machen, dann geht da deine Schritte zurück, dann kannst du es nochmal probieren.
Okay.
Kann ich für Leute, die gerne Text lesen oder auch mal, die Spiele sind jetzt nur ein bisschen älter, das oder das Spielsystem, kann jetzt nicht sagen, dass das mal was Neues ausprobieren ist, aber wer mal etwas Untergrundigeres an Spielen ausprobieren möchte, soll das mal ausprobieren. Und ganz nebenbei, wir hatten ein Interactive Fiction Treffen. Was?
Ne?
Ja. Interactive Fiction Treffen hier in München. Da habe ich eigentlich erst wieder von dem Spiel gehört, deshalb habe ich es gekauft. Dort hatte ich oder hatten wir als Gruppe dort unter den sich Treffenden ein Skype-Interview mit dem Typen, der das gemacht hat. Und da hat er gesagt, dass das nächste, dass der zweite Teil jetzt irgendwann demnächst mal erscheint. Von daher wäre es aufgrund meiner grandiosen Empfehlung ausprobiert und es nicht mehr abwarten kann, wenn er es durch hat. Der zweite Teil kommt wohl demnächst. Also September oder Oktober.
Ich werde jetzt erstmal den ersten spielen.
Ohne Scheiß, aber mit Kopfhörern. Ganz wichtig.
Ja.
Und ruhig sitzend. Vielleicht noch ein Glas Wein dazu oder ein spezielles Bier und dann genießen und lesen. Das ist wirklich toll.
Das ist eher so ein Spiel, was ich glaube, spiele, wenn ich abends ins Bett lege, ein bisschen früher, so bevor ich schlafen
ja,
gehe.
Ja, ist nicht ganz unbegründet, dieser Gedanke. Nee, ist wirklich ganz toll.
Dann wechsle ich mal komplett das Spielthema zu
Call of Duty Shooter.
Nee, fast.
Nee.
Was? Madden NFL 25.
Ja, das ist auch ziemlich kontrastreich.
Was
ja.
mich sehr konfusiert hat.
Ist das nicht auch wieder so eine EA Free-to-Play?
Ja, das ist auch wieder so eine EA Free-to-Play-Sache, aber ich bin ja nun mal schon so ein bisschen Football-Fan. Und da Madden NFL 25 für die Konsolen halt noch nicht da ist, dachte ich mir, ziehst du mal das Ding fürs iPad?
Noch nicht oder überhaupt nicht?
Noch nicht.
Also es kommt.
Es ist eben verwirrend, dass das Ding Madden NFL 25 heißt. Da kann man gleich was zu sagen. Weil letztendlich heißt es nur deswegen 25, weil es jetzt ein Jubiläum ist. Also seit 25 Jahren gibt es halt eben Madden. Aber normal hat man immer die Jahreszahl damit drin.
Ist denn das eingefallen?
Und total dämlich. Ja, vor allen Dingen, weil EA halt immer diese anderen Naming-Schemes hat, denkt man eigentlich, das ist jetzt schon die Madden-Version vom Jahr 2025. Also wie auch immer, früher ist ein bisschen dämlich. Ich mach's relativ kurz. Ich habe das Ding mir runtergeladen. Was mich interessiert hat, ist, wie die Steuerung eben auf dem iPad funktioniert. Mhm. Weil ich halt keine so, ich will nicht so einen Stick-Steuerungsscheiß da haben irgendwie. Und
zumindest nicht auf dem iPad.
Genau. Und das ist erfreulicherweise auch nicht so. Sondern es ist relativ viel automatisiert. Also man könnte jetzt sagen, okay, das macht's ein bisschen weniger... Ist weniger spannend, also deine Defense oder deine Offense macht schon sehr sinnvolle Sachen, ohne dass du alles einzeln steuern musst. Und du bedienst halt den Spieler, der gerade einen Ball hat, mit verschiedenen einfachen Möglichkeiten. Du kannst natürlich swipen, um den mal irgendwie so einen Power-Move nach vorne oder so machen zu lassen oder zur Seite. Du kannst den draggen und dann folgt er im Prinzip mit deinem Finger. Du kannst halt so Spin-Moves auch machen, indem du deinen Finger so auf dem Bildschirm drehst, also was quasi so einen kreisförmigen Swipe machst und so Geschichten.
Was macht denn der Spieler?
Dein Spieler dreht sich, ja, der macht halt, was? Wie im Footballer auch, macht er halt so Drehmoves und sowas, um halt quasi der Defense auszuweichen. Das kann man recht gut machen. Die Plays sind alle integriert, also ganz, ganz viele. Man kann, also halt die Spielzüge, die man machen kann. Das haben sie gut umgesetzt, wenn man irgendwie einen Pass spielen will oder sowas, dann tippt man einfach nur die Receiver an und dann spielt er dahin. Wenn man es länger gedrückt hält, spielt er halt so einen richtig schnellen Pass. Wenn man irgendwie nur kurz tippt, spielt er so einen Lob-Pass und sowas. Also das kann man schon relativ gut gemacht nennen. Ansonsten ist es halt so, es geht in dem Spiel ein bisschen darum, dass man halt Fantasy-Football-Cards sammelt, also quasi Spieler sammelt, die dann dem eigenen Team hinzugefügt werden. Und diese Karten bekommt man halt, wenn man bestimmte Challenges in dem Spiel, in dieser Singleplayer-Kampagne halt vervollständigt. Und so spielt sich das so, man steigt im Level auf, man kriegt mehr von diesen Karten, das Team wird stärker, man kann wieder andere Sachen machen und so weiter. Dazu gibt es noch einen Multiplayer-Modus irgendwie über Facebook oder auch irgendwie über Origin oder so von EA. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Ja, ich nicht an Origin.
Bin auch gar nicht sicher, ob es Origin ist oder ob sie irgendein anderes Ding verwendet haben. Aber
Origin macht schon Sinn, oder?
Ja, ich weiß, da stand nur, glaube ich, nichts von Origin dabei. Jedenfalls Multiplayer habe ich noch nicht ausprobiert. Im Singleplayer mit den Challenges ist aber echt ganz spaßig.
Und wofür gibst du Geld aus?
Und du kannst Geld ausgeben dafür, früher Spielzüge freizuschalten und solche Geschichten. Also im Gegensatz zu Plants vs. Zombies finde ich es hier bis jetzt noch gut.
Okay.
Also noch, ich glaube auch, dass das eine oder andere wieder nicht freischaltbar ist, ohne dass man Geld ausgibt. Aber jetzt ist beim Football halt so, dass es da echt zig Spielzüge gibt und ob man dann jetzt einen, der sehr ähnlich zum anderen ist, unbedingt braucht oder nicht, das ist dann mal so eine andere Sache. Ich finde es so ganz nett. Also so als Zeitvertreib für Football-Fans, die noch keine Version, also die neue Version noch nicht auf der Konsole irgendwo haben, die können sich das durchaus mal angucken. Das spielt sich echt ganz gut. Von der Präsentation auch ganz schön.
Die Regeln erklärt. Aber ich habe es wieder vergessen. Ich glaube, so kompliziert ist das Spiel gar nicht.
Die Grundprinzipien von Football sind nicht wirklich schwer, aber ja, es gibt schon relativ viele Details. Aber es ist bei vielen Sportarten so. Vielleicht noch ein Satz zu deinem NBA-Kommentar von vor ungefähr einer Minute. Ja, EA macht ja nichts mehr mit der NBA-Serie. Aber
dann jetzt doch wieder, oder?
Ich habe was Entsprechendes gehört gehabt, und das ist mir aber auch relativ wurscht, weil ich nämlich auf der Gamescom NBA 2K14 gesehen habe und das sieht echt ziemlich gut aus und spielt sich auch ganz gut. Also da bin ich mal gespannt, wenn das dann für die Konsole
aber kommt. Spielt sich das nicht auch alles wie NHL, wo du denkst so, nee, vor 10 Jahren
war es
irgendwie
einfacher? Du kannst bei allen umstellen, dass es eine vernünftige, auch menschenhandelbare Steuerung hat.
Ach so, standardmäßig startet es beschissen und du musst dann auf normal umstellen.
Standardmäßig startet es für 13-Jährige. Und was? Du kannst halt den Modus wählen für 30-Jährige.
Ach so, du meinst, ach so, okay, 13-Jährige im Sinne von, okay. Mhm.
Ja, das war's.
Ich spiele wieder NHL 98, das war's Beste.
Die neuen sehen ja alle super aus, aber die Steuerung ist halt immer so ein, ich möchte halt nicht jeden Stick irgendwie einzeln steuern.
Ich glaube, ich werde mir dieses Jahr wieder FIFA kaufen. Obwohl, ist das nicht bei den Erstbestellungen bei der Xbox dabei?
Bei der Day One Edition, bei der Xbox One hast du einen Download-Code für FIFA 14 dabei.
Oh, ich hab die Day One noch nicht vorbestellt.
Dann kriegst du jetzt auch keinen Day One mehr.
Echt nicht?
Nein.
Ein Dreck. Ey.
Also kriegst du vielleicht bei Mediamarkt irgendwo oder so, das kann schon sein, aber bei Amazon nicht mehr. Wieso hast du den noch nicht vorbestellt?
Weiß nicht, ich habe noch gar keine vorbestellt.
Okay.
Keine Ahnung, ich dachte mir halt, abwarten. Der späte Vogel
kriegt nicht
krossere Wärme oder so.
In dem Fall nicht.
Sagt mir so, ne?
29. November übrigens, PlayStation 4.
29.
Das gerade an der Stelle.
Was ist jetzt hier mit Xbox?
Xbox ist noch kein Termin, aber ich gehe mal von aus, dass sie sogar ein bisschen früher noch sein werden.
Apropos Xbox, hast du gesehen, dieses Update, dass jetzt Europreise statt Microsoft Points da sind. Jetzt habe ich 5,28 € gut geschrieben bekommen, habe natürlich gleich mal ausprobiert, wie ich die einsetzen kann. Wenn du was Billigeres eingibst, kaufen möchtest, geht es auf die 5,28 €, die ich jetzt habe. Wenn ich ein Vollpreisspiel für 54 € kaufe, steht da, geht auf meine Kreditkarte. Ja, was ist denn das für ein Scheiß?
Tja, sollten sich von Apple mal abgucken.
Oh Mann.
So, nach diesem kurzen Exkurs wolltest du noch was zu Transport Tycoon sagen?
Ja, und zwar genau ein Satz. Es ist announced für iOS.
Ende 2013.
Das ist großartig.
Schauen wir mal, wie es wird.
Ja. Und soll sich, also von der Steuerung, glaube ich, abgesehen, nichts ändern im Spiel. Das finde ich super. Dann weiß ich nämlich genau, wie man schnell reich wird. Ich kann das Spiel nämlich auswendig.
Wenn es genauso kacke wird wie Baldur's Gate.
Ach so, du meinst
von der Steuerung und so.
Ja, nee, das hoffe ich mal nicht. Also sie haben gesagt, sie coden alles neu. Grafik und sowas bleibt wohl aber alles so, wie es vor 10, 15 Jahren war. Nee, es ist großartig. Genauso will ich es haben. Nee, es ist genauso.
Oh, okay. Ich bin raus an der Stelle.
Ich zahle 20 €. Ist großartig. Ja.
Dann mal ein bisschen was, so langsam kommen wir in den Endspurt des Games-Bereichs. Wir haben vor einer Weile einen Oculus Rift bei uns in der Firma gehabt.
Genau.
Auf der Gamescom gab es jetzt eine endlose Schlange jeden Tag irgendwie bei Leuten, die Oculus Rift ausprobieren wollen.
Haben sie Tüten verteilt?
Von daher auch, ja. Von daher fühlte ich mich recht privilegiert, dass wir durch eine Kollegin, danke an Miri an der Stelle, bei uns in der Firma mal die Gelegenheit hatten, das auszuprobieren. Und wer es noch nicht kennt, kurz gesagt, ist so ein Ding, das setzt man sich auf den Kopf, eine Mischung aus Brille und Helm, würde ich sagen, eher ein Stirnband wahrscheinlich, mit Monitoren halt eben innen drin, so für jedes Auge ein. Und man bekommt dadurch halt die Illusion, dass man wirklich in der Spielwelt drin ist, weil man drumherum einfach nichts mehr sieht. Das heißt, man ist dort drin, das Ding kann Kopfbewegungen und sowas miterkennen. Das heißt, man guckt nach unten, nach oben, dementsprechend dreht sich die Spielwelt auch und man hat wirklich das Gefühl, man ist in dieser Welt. Besser kann man das aus meiner Sicht kaum beschreiben, weil man es erleben muss.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Zwei Probleme aktuell. Die Auflösung. Das ist noch eine Beta-Version, die momentan am Markt verfügbar ist. Da soll im März.
Developer-Version halt.
Oder Developer-Version.
Ich glaube, auf der GDC in Dingsda-Bungsda, wo warst du?
San Francisco meinst du jetzt?
Nee, was war das letzte? In USA? PAX? Nee. Wo warst du das letzte Mal jetzt?
Ich war jetzt auf der Gamescom.
Nee, aber davor.
Auf der GDC in San Francisco.
Echt? War da nicht noch irgendwas dazwischen?
Nee. Also E3. Ich flieg noch zu, war nee, ich die nicht. War die früher. War zwar dazwischen, aber da war ich nicht.
Ah, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie da schon die größeren HD-Displays drin gehabt und vorgezeigt.
Aber die sind wohl auch hier schon auf der Gamescom auch nochmal vorgeführt worden. Ich habe es aber nicht gesehen, also ich kenne nur diese Developer-Version da mit der schlechteren Auflösung, hat irgendwie so 800x600 oder irgendwas pro Display. Also
allerhöchstens.
Es sieht schlimm aus, muss man wirklich sagen. Also es zerstört ein bisschen auch diese Immersion, aber man kann sich trotzdem vorstellen, weil es ist halt, wenn es so pixelig ist. Ein zweiter Punkt, der damit natürlich ein bisschen zusammenhängt, bei so beschissenen Pixelgrafik, aber an sich auftritt bei Oculus Rift, Übelkeit.
Massiv.
Und zwar, kein Scheiß, ich kenne niemanden, der das lange spielen kann, ohne dass ihm kotzübel wird, wenn er nicht vorher eine Reisetablette genommen hat. Das ist schlichtweg halt ein Problem. Das bin ich auch mal sehr gespannt, wie das hin zur Marktreife sich geben wird. Wahrscheinlich
durch viel Übung und so. Arbeiten.
Und die Auflösung trägt natürlich ihren Teil dazu bei. Das ist immer so.
Ich glaube ja, dass es daran liegt, dass die Displays so nah am Auge sind.
Nee, das liegt schlichtweg, kann man auch vielleicht nachweisen, daran, dass dein Körper was anderes spürt, als dein Auge sieht. Und typischerweise hast du halt, wenn du in der Welt da draußen ist, kommt das nicht vor.
Ja, ja, aber das liegt ja auch am Fernseher, weil der ist ja weiter weg. Verstehst du? Und du siehst den Rest der Welt noch drumherum, nicht drumherum. Und bei der Brille halt sind die Dinger so nah dran. Und was cool ist einerseits, aber eben schlecht für deine Übelkeit, ja? Also Vorteil für die Übelkeit, dass sie kommt nämlich, ist, dass du die Displays A so nah hast und drumherum siehst du halt nichts. Kennst du diese alten Shutterbrillen von früher mit 3DFX und so Kram? Habe ich alle besessen und die waren alle Dreck. Du musst irgendwie so ein 120 Hertz mindestens, 120 Hertz Fernseher oder TV oder wie hießen sie, Monitore haben, damit dann wenigstens noch 60 Hertz links und dann 60 Hertz rechts auf dem Auge sind. Aber du hast halt die echte Welt drumherum gesehen, weil es halt wirklich nur so Brillen waren, wie so eine Sonnenbrille, die dann halt die Sonne oben noch reinleuchtet. Das ist halt doof. Und bei denen ist es halt wirklich, das ist finster. Du siehst nur das Spiel vor dir und das ist halt echt gut.
Das ist aber genau aber halt, der Grund, warum dir übel wird. Und das hat ja auch nichts mit der unmittelbaren Nähe jetzt von dem Display zu tun. Schlichtweg die Tatsache, dass du in einer Welt bist und halt dein Körper, das ist einfach alles, was dort passiert. Du fährst Achterbahn zum Beispiel in der typischen Demo, die es halt vom Oculus Rift gibt.
Hast du gespielt?
Ja. Das heißt gespielt, also
ja, drin gesessen.
Gefahren. Ja. Fand ich super. Bei der habe ich tatsächlich auch recht wenig Probleme gehabt mit Übelkeit. Das war in Ordnung. Aber ganz schlimm war es bei... Nee, jetzt schweife ich schon wieder ab. Eigentlich wollte ich noch dazu sagen, du fährst halt... Und du merkst in dem Moment, oh scheiße, jetzt geht's runter. Und dann würdest du eigentlich erwarten, wie wenn du irgendwo im Freizeitpark bist und fährst mit der Achterbahn runter, dass du gleich so ein komisches Gefühl in den Magen kriegst. Das bleibt aber aus. Aber dein Kopf sieht es trotzdem. Dein Kopf sagt dir eigentlich, müsste da jetzt was sein. Und deswegen wird er halt komisch. Jedenfalls, Achterbahn war okay. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, jetzt nochmal Half-Life 2 etwas zu spielen. Das ist schon angepasst auf die auf Oculus Rift. Das ging gar nicht. Gar nicht.
Ich habe auch Episode 2 den Anfang gespielt.
Instanziös, Episode 2, ich stehe in diesem Zugabteil da drin, oder was da irgendwie abgesoffen war, und kriegt da diese Portalkanone her, die Gravity Gun. Ich war lost. Es war wirklich, ich war irgendwo in Raum und Zeit, mein Magen war in einem anderen Raum, in einer anderen Zeit. Das ging gar nicht.
Wurde auch immer schlechter, aber ich muss sagen, ich hab noch ewig weit weitergespielt.
Nee, war großartig. Bei mir war es innerhalb von 20 Sekunden, ich muss raus, ich hätte es in den Raum gekübelt. Also das war wirklich, das ging gar nicht.
Ich muss sagen, die Erfahrung ist so krass, ich hatte in der Tüte gekotzt und hätte weitergespielt.
Es war aber schlecht optimiert, finde ich. Also man merkt einen deutlichen Unterschied zwischen den Demos, die direkt dafür gemacht sind, diese Villa, wo man rumlaufen kann, und diese Achterbahn.
Die habe ich alle nicht gespielt.
Ja, die beiden sind super gewesen, das war kein Problem. Die Sachen, die nicht richtig optimiert sind, die aber halt so irgendwie dafür gebaut sind, und unter anderem Half-Life 2 ist ja so ein Ding, irgendwas ist da anders, aber das fällt auf.
Na, wahrscheinlich der Field of View ist erstmal anders.
Field of View ist anders, das ist irgendwie anders kalibriert oder so, das fühlt sich nicht gut an.
Also ich habe schon da gedacht, das ist großartig. Also ich will First-Person-Shooter nicht anders spielen.
Ja, aber dazu muss es einfach eine ganz andere Auflösung kriegen.
Stell dir mal vor.
Und die Pharmaindustrie muss irgendwie Reisetabletten definitiv sehr günstig anbieten können. Sollte mitgeliefert werden mit jeder Packung.
Aber stell dir mal vor, du spielst irgendwie StarCraft 3 oder so, ja? Und statt an den linken und rechten Bildschirm ranzugehen, oder um, weiß nicht, in einen anderen Bereich zu scrollen, machst du einfach nur noch mit dem Kopf nach links und rechts. Obwohl, du müsstest immer noch mit der Maus
links. Ja, dann hältst du den Kopf immer weiter links.
Ja, nee, okay, du müsstest immer noch mit der Maus und einen Cursor-Tasten immer noch ein bisschen rumpennen. Okay, aber trotzdem, stell dir vor, du guckst, willst einfach nur wissen, du kämpfst gerade und rechts, außerhalb des Bildschirms, kämpfen noch gerade welche und du guckst einfach nur nach rechts rüben. Das ist der Hammer. Also ich sage voraus,
Autorennen kann halt cool sein zum Beispiel.
Genau. Es gab ja schon mal so ein Ding. Da musstest du dir irgendwie so einen Punkt an die Stirn kleben und eine Kamera auf deinem Bildschirm hat halt deine Kopfbewegung aufgrund dieses Punktes gecheckt. Und ein Kumpel von mir, der hat damit diese Jet, also Flugzeugsimulation gespielt. Und da konntest du dich schon richtig im Cockpit umschauen. Das war auch toll. Aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil ab einem gewissen Punkt hat er deinen Punkt halt nicht mehr gesehen, wenn du 90 Grad nach rechts geguckt hast.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass in dem Oculus Rift eine ganze Menge drinsteckt, so für die Zukunft des Gamings. Aber das muss halt noch ein bisschen reifen und dann muss man sich wahrscheinlich auch als Spieler, wenn man das regelmäßig verwendet, dran gewöhnen, so langsam. Mhm. Empfehlen auch im Manual schon dafür, dass man so nach und nach im ersten paar Minuten, dann ein bisschen länger, bis man irgendwann dann vielleicht auch mal ein, zwei Stunden spielen kann, ohne dass man übel wird dabei.
Trotzdem glaube ich nicht, dass es erstmal über die Nerds hinausgeht. Ich glaube, das ist eine relative Nischensache.
Ja, mal gucken.
Bin mal gespannt, was der finale Preis ist.
Nicht so nischig wie Shutterbrillen.
Ja,
definitiv nicht. Ich glaube sogar nicht mal so nischig wie 3D zu Hause. Ich glaube, das Ding hat unter Gamern definitiv Potenzial.
Ja, das schon.
Vor allen Dingen für 400 Euro, das ist auch so ungefähr der Finalpreis sein dürfte, ist es auch nicht wahnsinnig teuer.
Ist es so teuer? Ich habe mal irgendwas von 99 Euro gehört.
Ja, aktuell kostet die Version irgendwie 350 oder irgendwas. Aber für 99 Euro bieten sie es nicht an. Nicht mit zwei hochauflösenden Displays dann da
drin. Naja, die haben überlegt, ob sie es nicht irgendwie, das Geschäftsmodell nicht irgendwie mit den Spielen irgendwie verbinden oder irgend sowas, meine ich, da gelesen zu haben. Also ja, gut, da was Finales bleibt da offen.
Was vielleicht an der Stelle noch kurz interessant ist zu erwähnen, gibt es natürlich immer, wenn so ein Device erscheint und ein bisschen Hype drum entsteht, dann irgendwelche anderen, die auch sagen, unsere Technik ist ja viel besser. Gibt es jetzt irgend so ein Ding, was man sich auch an den Kopf schnallen kann, da packt man sein Smartphone rein, irgendwie für Android gibt es das irgendwie, so Android-Smartphone. Und nutzt halt irgendwie den Gyroscope, der da drin ist irgendwie und kann sich dann auch entsprechend bewegen für Bruchteil blablabla des Preises und so weiter.
Was, ich habe es jetzt leider vergessen. Das Display ist dann das iPhone,
genau,
Android.
Ja, ich habe vergessen, wie es heißt. Letzte Woche gelesen, sagen, das ist mindestens genauso gut. Er kann auch viele Sachen deutlich besser als das Oculus Rift, genau.
Und brauchst du dann zwei oder was? Weil
nee, das ist nur eins, die teilen das irgendwie auf oder so. Ich weiß nicht genau, wie das machen.
Mhm. Ja, ich habe schon so viel davon gelesen, es muss unheimlich gut sein.
Ja. Ja, das dazu. Das war es noch, so zwei kleine Infos am Rande, vielleicht aus dem Games-Bereich. Infantösen, gut, ne? Infosösen oder so. Und zwar gibt es jetzt hier in München einen Itemshop.
Richtig.
Ja, also keinen virtuellen, sondern quasi so einen echten.
Ja. Und er war halb leer, komplett leer, als ich da das erste Mal.
Hat am 17. Drin. August aufgemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren jetzt, also ich war jetzt dreimal drin, du warst gestern einmal dabei. Da gibt es all möglichen Nerd-Stuff. Also für die, die hier in München wohnen, die uns holen, die holen tun uns hoffentlich erstmal keiner in den nächsten Jahren.
Ich hoffe doch.
Die können mal in die Baderstraße 1A gehen, Bader mit 2A, das ist am Isartor hier in der Innenstadt. Und da gibt's den schönen neuen Itemshop. Wie gesagt, momentan ein bisschen leer verkauft, muss man fast sagen. Aber man kriegt da alles über Comics, Artbooks, T-Shirts, diversen Manga-Kram, wo ich so ein bisschen raus bin, weil ich die Charaktere alle nicht kenne. Mhm. Viel Nintendo-Zeug, wo ich auch so ein bisschen raus bin, weil ich nicht so ein Nintendo-Mensch bin. Und so Kostüme aus Plüsch zum Anziehen, wo man anschließend aussieht wie irgendeiner der Charaktere.
Halt Bademantel halt.
Nee, nicht nur Bademantel. Ja, okay, Bademantel und dann aber halt auch so Ganzkörper.
Diese Dinger mit Kapuze, Dinge, was ich gestern anhatte.
So. Ja. Da gibt es eine Menge witzige Sachen. Es gibt auch Nuka-Cola, kann man kaufen.
Ja.
Also wer so ein bisschen Nerd ist und irgendwo ein Zuhause sucht, bei dem er willkommen ist und vielleicht sogar noch was kaufen kann, der mag mal in den Itemshop gehen.
Wobei Artbooks sind jetzt so viele nicht. Also ist, glaube ich,
sind auch schon ziemlich ausverkauft. Das waren 10 locker.
Ja, aber die Hälfte davon habe ich.
Ja, da kann ja keiner draußen was dafür, wenn du die hast. Ach so. Trotzdem haben sie
ja
Artbooks.
Ja, ich bin halt sehr auf mich bezogen.
Ja, das ist durchaus bekannt. Ja, soviel zum Itemshop. Letzte war jetzt noch eine News von dir, die glaube ich dir jetzt aber einfach. Ja, wer gerne Game Trailers nutzt als Website und sich bisher immer darüber aufgeregt hat, dass man hier so das gar nicht bekommt, so app-technisch und schon gar nicht auf Deutsch, dem sei jetzt gesagt, dass das Ganze.
Ob das jetzt auf Deutsch ist, weiß ich nicht, aber die App gab es halt
eben. Meine ich ja, in Deutschland, sorry. Ist halt nicht verfügbar.
jetzt
gewesen. Ist jetzt ist er verfügbar, genau.
Ja, siehst du, das passiert, wenn du meine genau. Neuigkeiten.
Ja, deswegen Deutsch hat mich so verwirrt, weil du das so komisch hier formuliert hast. Das Deutsch hat mich gar nicht interessiert. Jetzt auch in Deutsch verfügbar, schreibt er hier hin.
Nee, in
aber
Deutschland.
Das, ja, aber DT ist halt nicht die Abkürzung für Deutschland.
Sondern?
Ist sondern für Deutsch.
Und was ist dann wenn Deutschland?
Das, naja, DE hätte ich da. Ist auch egal. Jetzt auch einfach Deutschland
schreiben. Ja, weil das können. Weniger Deutsch ist oder was? Also bitte.
So oder so, es gibt jetzt eine Game Trailers App.
Im deutschen App Store.
Richtig.
Ich glaube sogar auf der Xbox auch.
Genau. So, und weil der Games-Bereich heute schon relativ ausufernd war,
ja.
Knallen wir jetzt einfach noch einen relativ kurzen Max-Bereich hinten dran.
Das kannst du machen. Leg mal los, ich glaube, ich habe nicht ein einziges
Thema.
Nee,
drei Themen sind von mir. Die drei gehen auch relativ schnell. Und ich sage schon mal Entschuldigung an dieser Stelle an alle Max-Freunde, aber diesmal wird das wirklich sehr, sehr knapp ausfallen.
Ja, es interessiert eh keinen, diese Drecks-Mac-Dinger, ey. Dieser komische Steve Jobs.
Wir werden, der einzige Grund ist, übernächste Woche ist nämlich eh wieder hier große Ankündigung und ich gehe davon aus, dass es dann wieder einen relativ langen Max-Bereich geben wird, nachdem das iPhone in allen Varianten angekündigt sein wird.
Ja, wir müssen sowieso mal gucken, wir müssen irgendwie aus dem 5-6-Wochen-Rhythmus raus. Es dauert mir irgendwie alles zu lang.
Ja, mir ist das nicht, weil ich gar nicht viel öfter dazu komme.
Ja, aber irgendwie. Vielleicht im Winter dann.
Ja, vielleicht im Winter dann. Das muss auch ein bisschen was passieren.
Ich vergesse immer die Hälfte, was ich erzählen will, wenn wir nach 6 Wochen immer erst wieder die Folge machen.
Tja.
Hier, lege los.
Ja, ich wollte ein bisschen was zu iOS 7 nochmal sagen. Das ist aber eigentlich auch nur so ein Eindruck. Ich hatte ja vor einer Weile, als das rausgekommen ist, schon gesagt, ich habe es bei mir installiert gehabt. Zu dem Zeitpunkt nur auf dem Telefon und dann ein bisschen später auf dem iPad Mini. Mhm. Mittlerweile habe ich es auf allen Geräten drauf, sowohl auf dem großen iPad, auf dem iPad Mini, als auch auf dem iPhone 5, jeweils in der Beta 6, also der aktuellsten Beta. Genau. Und ich kann nur so viel sagen, es funktioniert echt mittlerweile sehr gut. Also die ganzen Bugs sind soweit raus. Ich will jetzt nicht über die Optik reden, das ist ein anderes Thema. Aber rein technisch funktioniert es mittlerweile echt sehr ordentlich. Ich finde die Akkulaufzeit finde ich super. Also es hat sich definitiv im Vergleich zu iOS 6 was getan, im Positiven.
Geht halt AirDrop eben, jetzt?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. So oder so, das ist im Prinzip eigentlich auch schon so das Fazit, was ich mitgeben möchte. Wer also zurzeit sich irgendwie, der vielleicht einen Developer-Account hat oder jemand kennt, der einen hat und sich überlegt hat, hätte ich das gerne doch mal irgendwie ausprobiert, der kann das tun, auch wenn ich davon ausgehe, dass es in 2 Wochen wahrscheinlich so langsam schon verfügbar sein dürfte dann für die Allgemeinheit.
Ja, davon gehe ich auch aus, dass es jetzt demnächst mal erscheint.
Ja. Also,
ist es nicht so für den 10. September?
10. September ist die nächste Apple Keynote. Also die steht
schon fest
da. Ja, ja, die steht fest.
Echt?
Also ist noch keine Einladung gekommen, aber das ist, würde mich schwer wundern, wenn da jetzt am 10.
Aha, ja, so wird jetzt nämlich ein Shoot raus.
Ja, gut, aber du weißt ja, wie das läuft. Und iOS 7 ist auf jeden Fall, denke ich, da am Start, dann entweder am gleichen Tag oder ein paar Tage später. Da kann man dazu sagen, weil du jetzt die Keynote angesprochen hast, für die, die es nicht mitbekommen haben, es wird aller Voraussicht nach ein neues iPhone vorgestellt, was dann auch in Champagnerfarben verfügbar sein soll.
Dass ich an Farben gesehen habe, da wird mir echt, also da muss ich mir eine Kotztüte holen.
Ein Mann braucht das wahrscheinlich eher nicht.
Ja, nee, das meine ich nicht. Das ist einfach, niemand braucht sowas. Niemand sollte ein goldfarbenes iPhone haben. Ja. Sorry, das ist so geschmacklos. Wenn das wirklich ist, weiß ich nicht.
Ich sage nur Asien, da sehen die Leute das ein bisschen anders.
Kaufe ich mir ein Android oder so, ich weiß nicht, das ist wirklich, also Leute.
Das Einzige, was schlimm wäre, es wurde nämlich mal gemunkelt, dass nur die Top-Variante, also quasi das rechts unten Modell, dass es das eben nur in Gold gibt,
beziehungsweise in Champagnerfarben. Dann,
das fände ich auch so ein Ding, wo ich sage, Leute,
wenn das rauskommt, kaufe ich mir 2 Androids.
Es war ja früher mal so, dass es das MacBook nur gab in schwarz, das Top-MacBook und die andere waren weiß.
Ja, stimmt.
Aber schauen wir mal. Genau, also das soll vorgestellt werden, das neue High-End-iPhone sozusagen und dann das etwas günstigere iPhone mit Kunststoff-Hintergrund, also Kunststoff-Hülle und in verschiedenen Farben. Beides eigentlich am 10. September. Mal schauen, was da so
kommt. Ja, iPad wurde auch gemunkelt, ne?
Nee, iPad soll erst später kommen.
Ja, ich weiß nicht, ich habe vor 1-2 Tagen die News irgendwie gelesen, ja, man munkelt, ob es nicht auch iPads geben soll.
Glaub's ehrlich gesagt nicht. Hm,
mal schauen.
Also zumindest, ich glaube nicht, dass ein neues Großes vorgestellt wird. Aber man weiß, es ist ja alles nur Glauben. Nur heutzutage, Apple hat im letzten Jahr, finde ich, einen sehr schlechten Job gemacht, die Sachen vorher geheim zu halten. Also alles, was bis jetzt irgendwie gekommen ist, ist vorher schon mal irgendwie geleakt. Und das Einzige, was so ein bisschen zumindest designtechnisch und alles dann doch erst rauskommt, ist bei der Keynote war der Mac Pro, wo ich ganz ehrlich sagen muss, der interessiert halt aber auch nur ein Zehntel der Welt oder so.
Ach, welches Geld hätte, würde mich der sehr interessieren.
Ja, er ist aber halt einfach nicht sexy als Consumer Device und deswegen ist da kein großes Medieninteresse da für das Ding gewesen, im Vorfeld zumindest. Mhm. Sorry, wir sind Nerds. Das interessiert da draußen die iPhone-Nutzer nicht, ob es einen Mac Pro gibt oder nicht. Und iPhone ist dann doch ein bisschen interessanter. Ja.
Aber irgendwas Tolles muss es ja geben, was sich nicht gut verkauft und deshalb toll ist.
Gut. Zweites Ding, was ich erwähnen wollte noch im Max-Bereich, das ist nicht so richtig Max, das ist mehr so ein Service, den es halt für verschiedene Plattformen gibt. Und zwar war ich ja vor einer Weile in Texas im Urlaub und habe dort relativ viel Sirius XM genutzt. Das ist ein Satellitenradio, was in den USA verfügbar ist, in ganz, ganz vielen Fahrzeugen, weil dort in Amerika das Problem halt ein bisschen anders ist als bei uns, wenn man versuchen will, so einen Radiosender auf die Beine zu stellen. Das Land ist halt nun mal recht weitläufig und da so die Sender aufzustellen, um überall das abzudecken.
Das heißt, die Autos haben alle eine Schüssel auf dem Dach oder was?
Ist ein bisschen schwierig. Nee, es geht um, die Autos haben keine Schüssel auf dem Dach, wie du heutzutage weißt, kriegt man Satellitenempfang auch ohne Schüssel hin. Deswegen klappt auch GPS in deinem iPhone zum Beispiel. Sonst hättest du auch eine Schüssel an deinem iPhone.
Das ist ja total witzig. Wie bei den, wie hieß das, Jetsons damals? Hatte da nicht alles so eine Schüssel?
Kann sein. Weiß ich nicht so genau. War nicht so mein Ding.
Ja, red weiter.
Ja.
Sirius HD, nee, was?
Sirius XM heißt das Ding.
XM.
Für Leute, die gerne relativ gut gemachte Radiosender hört. Ich glaube, das sind insgesamt so 200 oder so am Stück aus verschiedenen Genres. Sei das durchaus mal ans Herz gelegt. Man kann das mit ein paar kleinen Umwegen auch aus Deutschland abonnieren. Es gibt auf jeden Fall ein 30-Tage-Test-Abo dafür.
Wie heißt es denn? Also wie? SY?
Sirius XM. S-I-R-I-U-S. XM.
Sirius, also mit I.
Genau. Ist wie gesagt eigentlich aus diesem, ist halt für Audioradios da drüben gedacht, als Satellitenradio. Die bieten das aber auch als Webdienst an. Es gibt auch eine App für iPhone, iPad dafür. Und ich habe bis jetzt, muss ich sagen, noch keinen so coolen Radioservice wie den erlebt. Weil man die Sender auch für sich so ein bisschen anpassen kann. Man kann so mit so Schiebereglern einstellen, was man da lieber hätte, so welche Richtung. Also ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer die Lieder eher in den Kategorien und so weiter. Und dann kriegt man das so ein bisschen angepasst.
Ach, also ein Schönheitspreis gewinnt die App?
Gewinnt die App definitiv nicht, aber von dem, was sie so bietet, finde ich die echt ganz gut. Ist aber Subscription, also sprich, man zahlt im Monat irgendwie so ein Zehner oder so dafür. Also ähnlich aller Spotify. Qualität ist sehr hoch. Es ist das ist wirklich ein Nerd-Nischen-Ding. Ich will es nur mal darauf hinweisen. Vor allen Dingen für die Leute, die auf amerikanischen Sport stehen und so College-Football und sowas gerne sich reinziehen. Es gibt halt zig Kanäle dort, auf denen Live-Übertragungen von College-Sport oder auch von der NFL und so weiter gezeigt werden und das ist gesendet werden. Und das ist echt gut.
Und man muss vielleicht jetzt, wo ich es gerade sehe, erwähnen, man kann in der App tatsächlich nur hören. Also man kann nichts in der App kaufen. Also das Abo kann man nicht über die App kaufen.
Genau, das Abo läuft über die Website. Okay. Also ist so eine Kleinigkeit.
Achso, wenn du aber hier was über Radio sagst, dann kann ich auch mal meine Nerd-App hier. Ich habe, und zwar heißt die App das. Das muss ja nicht unbedingt der Name sein, ne? Was jetzt unter der App drunter steht, ist manchmal auch abgekürzt. Also da steht das der Radio. Ist nicht die offizielle, glaube ich, Deutschland-Radio-App, sondern eine selbstgemachte von irgendwem und die sieht super aus und tut perfektionös. Können wir auch mal verlinken, weil wenn jemand Deutschlandradio hört, wie ich, das finde ich toll.
Gut, damit wäre der politische Teil dieser Sendung auch abgehakt.
Deutschlandradio hat doch nicht unbedingt was mit Politik zu tun. Also,
ja, das ist so, ist mir zu politisch für diese Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ach, Quark mit Dings. Hier, dein drittes Thema.
Das dritte Thema, da dachte ich ursprünglich, hätte ich schon von geredet in der letzten Folge, habe ich aber offensichtlich nicht. Und zwar Duolingo. Erinnerst du dich daran, dass ich da letzte Folge von gesprochen habe?
Nee, natürlich nicht. Ich erinnere mich an nichts. Deshalb rede ich auch um alles.
Dann sage ich es nochmal kurz, weil das ist letztendlich auch wieder recht flott zusammengefasst. Duolingo ist ein Service, den gibt es online, den gibt es aber auch für iPad, iPhone. Und zwar kann man damit Sprachen lernen. Viele kennen vielleicht, die sich so für das Lernen von Fremdsprachen interessieren, Rosetta Stone als so eine beliebte Methode, wie man eben mit Wiederholen von Sätzen so langsam in eine Sprache reingeführt wird. Mhm. Und Duolingo macht das sehr ähnlich, mit einer sehr großartig gemachten App auf dem iPad und es kostet nichts. Und man kann von Englisch aus, Englisch ist die Basissprache sozusagen, kann man, ich glaube, 6 Sprachen oder sowas lernen. Also ich habe mit Spanisch mal angefangen, man kann Italienisch, Französisch, Portugiesisch, glaube ich, Deutsch und ich meine noch irgendwas. Gut, Deutsch ist jetzt nicht so relevant für uns, aber die restlichen Sprachen sind durchaus interessant, wenn man des Englischen jetzt mächtig genug ist, um das quasi als Basissprache zu verwenden, weil andersrum geht es nicht. Also die startet immer von Englisch aus. Und ich finde es halt echt geil. Man wird an die Sprache rangeführt, man lernt so die Vokabeln, man kriegt was vorgelesen, man spricht das halt auch teilweise nach, also nutzt das Mikro halt, dann sagt er dir halt,
jo, wie weit bist
super
du da
oder so. Man spielt in Levels, also man kann auch neue Bereiche dann freischalten, indem man das durchspielt sozusagen. Ich habe es im Texas-Urlaub gemacht gehabt und seitdem muss ich sagen, nicht mehr. Aha. Aber ich wollte es, werde es jetzt mal wieder aufgreifen und wollte es auch definitiv empfehlen, weil das eine super Methode ist, um mal so die Basics von der Sprache reinzukommen. Man kann auch immer wieder so Tests dann machen, kann es wiederholen, wenn man das möchte. Kann man so Vokabelauffrischungen machen und sowas. Das ist echt cool.
Und wie verdienen die Geld?
Das kann ich dir momentan tatsächlich noch gar nicht so ganz genau sagen. Die haben einen Premium-Service irgendwie, den sie online verkaufen. Ich glaube, man kann noch andere Sprachen oder neue Module oder sowas. Für auf dem iPad selber, muss ich sagen, erfreulicherweise kommt es ohne irgendwelche Werbung sonst irgendwas aus.
Ich bin da immer skeptisch.
Ich auch. Bei sowas, aber ich glaube, die verdienen ihr Geld momentan noch abseits von dieser Version.
Okay. Naja.
Also Duolingo heißt das Ding.
Hoffentlich ist dein Kontaktebuch immer noch deins.
Ja, ich musste da nichts hochladen.
Naja. Ja. Obwohl, stimmt, das muss ja jetzt angesagt werden, ne? Wenn sie aufs Kontaktebuch zugreifen wollen, stimmt.
Und das wäre es schon dieses Mal aus dem Nicht-Spiele-Bereich, wie ich ihn mal nennen möchte, weil so bricht mit Max hatte das jetzt eigentlich nichts.
Und damit durchbrechen wir in 13 Sekunden die 2-Stunden-Marke. Ist doch ein schönes, ist doch nicht wahr?
Ja. Ist eine runde Sache.
Sehe ich da hinten, du hast Angry Birds Haribo.
Ja, schmeckt aber nicht so besonders.
Hm.
Ist auch schon ein bisschen älter.
Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, brechen wir hier ab, aufgrund von massivem Inhaltsmangel. Und wer es bis hierhin ausgehalten hat, Glückwunsch.
Ja.
Und
dem sei eine schöne iPhone-Vorfreudezeit gewünscht, bis wir dann uns das nächste Mal wieder melden.
Wahrscheinlich wieder zu spät.
Hoffentlich ein paar Details zu, was da so kommt.
Die dann zu dem Zeitpunkt eh schon jeder kennt und wir reden einfach drüber.
Wer weiß.
Okay, machen wir es so wie immer eigentlich. Dann reden wir wieder über 10, 15 Jahre alte Spiele. Ah nee, du machst dann den neuen Part.
So sieht's aus.
So machen wir es.
In diesem Sinne noch ein schönes Weiterleben bis dahin.
Frohe Weihnachten. Tschüss.
Ciao.